Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Review von AEW All Out bei Headlock. Mein Name ist Markus Grundmann, bei mir ist der David Kloß von Screen.de.
Hallo, und mit Augenringen und Tony Khan, wir müssen reden. So geht das nicht mehr. So geht das echt nicht mehr.
Ja, ich glaube, die Augenringe haben wir beide heute.
Vom Alter her, aber auch so wegen Müdigkeit.
ihr habt die, glaube ich, großteils live geguckt, war zu einer sehr angenehmen Zeit eigentlich für uns in Europa. Also die Pre-Show, der Tailgate Brawl, hat um 20 Uhr Ortszeit begonnen, Main-Show dann um 21 Uhr. Ich war ja beim Wrestling, also ich war gestern bei einer Indie-Show von der PWÖ, bin dort hingefahren, habe mir die Show angeguckt, die war so um kurz nach 22 Uhr aus, hab dann aber nochmal gute 2 Stunden Heimfahrt gehabt. Und habe dann, glaube ich, so gegen 1 Uhr morgens habe ich dann begonnen und habe kurz überlegt, beginne ich von vorne oder schaue ich mir den Rest durch? Ich schaue mal, wo die Card gerade steht. Ja, habe es dann geschafft, da kommen wir gleich später dazu, mir gleich mal einen großen Comeback-Spoiler reinzupfeifen in der Sekunde, wo ich eingeschalten habe. Ja, habe dann noch ein Main-Event fertig geguckt und den Rest dann auch nach einer kurzen Pause. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, für uns beide eine kurze Nacht mit sehr, sehr viel Wrestling, also mit insgesamt, ja, doch 6 Stunden Catch.
Und genau da komme ich zu meinem ersten Kritikpunkt. Hey, es ist eine Review, also darf man auch kritisieren. 6 Stunden Wrestling ist mir zu viel. Also die 6 Stunden zähle ich auch diesmal 6 Stunden, weil die Kickoff-Show bestand halt nur aus Wrestling. Okay, ein kurzes Segment, aber ansonsten nur Wrestling, Wrestling, Wrestling. Und meine Güte, also wenn du in der Kickoff-Show kriegst du 4 Matches, und dann geht's direkt weiter und dann kommt das nächste Match und das nächste Match und das nächste Match. Ich gebe zu, zum Ende hin, ne, ich war echt müde und platt. Also 6 Stunden sind mir persönlich zu viel. Da muss Tony Khan echt ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach.
Ja, wir hatten jetzt natürlich, wir haben im Vorfeld auch im Magazin schon spekuliert, wie lange wird die Show gehen? Wird's 4 Stunden? Wird's 5 Stunden? Und ich glaube, Olaf und ich waren uns einfach einig, dass wir gesagt haben, also Wrestlepalooza beginnt sozusagen hier um 1 Uhr morgens, war ja auch, haben wir im Magazin sehr ausführlich besprochen, große Head-to-Head-Situation. Und ich glaube, wir haben beide gesagt, also wir glauben nicht, dass das jetzt hier irgendwie als Fanservice pünktlich nach 4 Stunden endet. Und man sagt, ja, dann guck doch jetzt hier mal ein bisschen die Konkurrenz. Und so war es auch. Also man ist sozusagen hier noch 1 Stunde Head-to-Head gegangen. Die Hauptshow hat wirklich ziemlich genau um 2 Uhr morgens bei uns, also wirklich ist 5 Stunden lang gegangen. Und ja, man hat halt hier sozusagen das nicht nehmen lassen, auch wirklich noch eine Stunde Head-to-Head zu gehen. Und wir hatten ja auch, ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, einen sehr, sehr langen Main-Event, der ging über 38 Minuten. Also da hat man auch sozusagen hier gesagt, da nimmt man sich die Zeit oder gibt man den Leuten die Zeit oder möchte man, dass die Wrestler sich auch die Zeit nehmen, ja, hier ein entsprechend langes Match
zu geben. Aber gerade deshalb war ich überrascht, dass halt die Kickoff-Show aus nur Wrestling besteht. Und zwar richtig, richtig viel, wenn du eh schon weißt, okay, ey, wir gehen heute ein bisschen länger, weil wir wollen ja ein bisschen Stress mit der Konkurrenz haben, dann hau vorher nicht ganz so viel raus. Also ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging halt, es waren halt insgesamt, glaube ich, 13 Matches, ich schau mal kurz nach, 14 Matches hatten wir gestern, also heute Nacht.
Genau, es ist ja auf der Frühstück noch eines dazugekommen, ja.
Und da hatte ich halt irgendwann gedacht so, boah, ich muss mal kurz mal durchatmen, ne, ich bin ehrlich. Aber kommen wir doch direkt zur Kickoff schon, weil die können wir eigentlich schnell abfrühstücken.
Genau, also auch Full Disclosure, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das habe ich dann wirklich nicht mehr untergebracht, diese 1 Stunde. Da habe ich wirklich nur die Ergebnisse gelesen. Also ich weiß, was passiert ist. Ich kenne auch so die Finishers. Aber ich kann zur Kickoff-Show aktuell noch nichts sagen, weil die muss ich erst nachholen irgendwann heute oder morgen.
Da hast du auch nicht viel verpasst, bin ich ganz ehrlich. Wir machen es einfach so. Du sagst kurz die Matches an und dann sag ich in 30 Sekunden, wie ich das fand, und dann sind wir durch.
Ja, sehr gerne. Also wir haben begonnen hier mit einem Match, da freue ich mich eigentlich drauf und bin ich auch gespannt, ob du mir sagen kannst, wie gut es war. Das waren nämlich die Ops in Form von Samoa Joe und Powerhouse Hobbs, weil Shibata, kommen wir gleich dazu, hatte ja noch ein Singles-Match auf dieser Show, gegen die Workhorsemen, gegen JD Drake und Anthony Henry, die ich persönlich ja sehr, sehr gerne mag, die wir auch in Deutschland bei der WXW ja eine Zeit lang ganz regelmäßig gesehen haben, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und das hat mich eigentlich gefreut, dass die hier auch ein Spotlight kriegen. Pre-Show war ja auch erstmals im TV auf TNT zu sehen, also nicht nur sozusagen auf YouTube oder ich glaube gar nicht auf YouTube, sondern war tatsächlich hier ein TV-Special, gab es auch nur sozusagen auf AEW Plus, auf Thriller für uns zu sehen. Ja, was ist passiert und wie war das Match?
Es ist eigentlich nicht viel passiert, außer das war so ein Standard-Weekly-Show-Match. die beiden, also gerade JD Drake mag ich halt echt gerne. Die haben sich gut präsentiert und gerade Drake hatte so den Fokus von den beiden, war die meiste Zeit im Ring. Aber ich bin dann ganz ehrlich, ich fand die Ansetzung halt schon Banane. Ich klinge gerade sehr kritisch, das wird nachher besser, weil das ist ein Trio, dann, ja, weil jetzt der eine ein Singles-Match hat, müssen die anderen jetzt ein Tag-Team-Match haben, einfach so. Und es war halt nett, um die Crowd einzuheizen, aber das war halt auch kein besonders gutes oder spektakuläres Match oder so. Es war halt so ein ganz normales Weekly-Match, was du auch nicht sehen musst, bin ich ganz ehrlich.
Es ging doch so, weil es ist ja sozusagen, wir hatten ja Dynamite September to Remember, also eigentlich hatten wir 3 Stunden. Wir hatten ja 2 Stunden Dynamite am Mittwoch und 1 Stunde, die quasi intern als Collision gelaufen ist. Und ich glaube auch aus vertraglichen Gründen, also man hat hier sozusagen hier die 2. Collision-Stunde nachgeliefert, weil Collision gab es ja in der Form sonst nicht diese Woche. Und es hat sich auch so ein bisschen, was ich gelesen habe, angefühlt, wie hier, ja, das ist halt die 2. Also wenn es eine reguläre Collision-Episode gewesen wäre, wäre das wohl hier 1 Stunde Collision gewesen, was wir gesehen haben.
Würde auch vieles erklären. Aber wie gesagt, also das Match hätte ich nicht unbedingt gebraucht, war halt cool, Joe Shenz zu hören, wie immer. Aber dann gab es einen fließenden Übergang, als dann Shibata rauskam. Das fand ich halt nochmal ganz nett. Aber das nächste Match ist dann eher das gewesen, wo ich gedacht habe, mal schauen, wie das wird.
Genau, das war hier Daniel Garcia gegen Shibata. Daniel Garcia jetzt neuestes Mitglied von den Death Riders und das haben sie auch sozusagen hier als das Rubber-Match angekündigt. Also die hatten 2 Matches, da hat jeder von den beiden jeweils einmal gewonnen und jetzt ging es halt hier sozusagen darum, wer geht jetzt als Sieger aus der Match-Serie hervor.
Ja, und erstmal muss ich sagen, ich finde es nicht so verkehrt, dass Daniel Garcia jetzt bei einer Gruppierung ist, auch wenn ich die Gruppierung nicht mag, aber er hing halt schon in der Luft und dass er jetzt das ganze Comedy-Getanze quasi wegkriegt, finde ich gut. Das neue Outfit finde ich deutlich besser, weil dadurch wirkt er mehr wie ein Kämpfer als zuvor. Die Musik passt auch meiner Meinung nach und ich hoffe, dass es ihn weiterbringt. Und das Match sollte ihn auch weiterbringen und das hast du halt gesehen. Die Story war im Grunde genommen ein bisschen, dass Shibata halt sagt, ich bin so der Lehrmeister, der halt dich immer wieder auflaufen lässt und immer wieder weiß, wie ich auf deine Aktion zu antworten habe. Und auch mal ein bisschen in die Schranken verweise. Und das Match an sich, das ging lange, das ging 14 Minuten 50. Es war abwechslungsreich, auf jeden Fall. Es war aber auch stimmig, sinnvoll. Ich hatte Bock, weil ich mag Shibata, den mag ich immer, will ich immer sehen. Der kann auch 60 Minuten kämpfen, ich mag seine Art einfach. Und das Match hatte einfach den richtigen Sieger und das passte alles für mich. Also das war wirklich okay. Das war so ein Kickoff-Show-Match, wo ich auch sage, ey, da habe ich dann auch richtig Bock auf den Event. Und deswegen, das solltest du dir angucken.
Ja, also ich habe es auf jeden Fall vor. Ich glaube, Finish, was ich gelesen habe, waren Gotch-Style-Piledriver und dann sozusagen hier auch diese Curbstorms. Marina Shafir hat abgelenkt. Dann, ja, hier Menard hat nochmal, glaube ich, Garcia auch konfrontiert, ist aber eigentlich ignoriert worden. Also auch da gibt es ja sozusagen noch diese Mini-Storyline, dass der halt sehr enttäuscht ist, auch von seinem Schützling und dem da nochmal ein bisschen ins Gewissen reden möchte.
Ja, und apropos Gewissen, warum kündigt Tony Khan das nächste Match? Also ich wusste nicht, dass das Match kommt, aber wieso macht man das überhaupt?
Ja, das war ja tatsächlich bis zuletzt nicht angekündigt. Wir haben ja am Mittwoch noch die beiden an. Also ich glaube, wir hatten, was hat man denn? Ich glaube, das Shibata-Match war tatsächlich das einzig angekündigt. Nein, das Tornado-Tailgate-Brawl, das Frauen-Match war angekündigt. Dann haben sich hier diese beiden Matches, über die wir jetzt gesprochen haben, noch dazugegeben am Mittwoch. Und ja, Roderick Strong und Kyle O'Reilly und Hologram gegen das Fred House, das war, glaube ich, neu und unangekündigt.
Ja, es macht auch keinen Sinn, das auf der Karte zu haben, meiner Meinung nach. Es war, wenn du das schon überraschend bringst, dann nutzt es, um irgendwas Größeres zu erzählen oder sonst was, aber das war halt einfach super schnell vorbei, ging ratzefatz, da waren die Entrances gefühlt länger und es war halt auch einfach egal. Na klar, Hologram ist ein richtig cooler Typ, absolut beeindruckend, auch seine Statistik, was Sieg angeht.
Und immer noch kein Titelmatch, trotz 30 plus
genau. Sieg. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber das Match, ganz ehrlich, hätte kein Mensch gebraucht. Da hätte man lieber mal kurz, ich hole mal ein paar Snacks, ich gehe mal kurz an den Merchandise-Stand nochmal, mal durchatmen können.
Also es ging 3 Minuten 19, das ist eigentlich genauso Pinkelpausenlänge. Ich glaube, die Geschichte war, das kann man dann später vielleicht kurz auch erwähnen, wir haben da nochmal ein kurzes Segment in der Main-Show gesehen, auch mit der Conglomeration, dass man halt da gesagt hat, wir sind hier alle da, wir hatten hier alle an dem Abend auch ein Match, ist auch für uns alle gut gelaufen Und ich glaube, das war so ein bisschen die Geschichte, dass man gesagt hat, dass man zeigt halt, dass die auch alle da sind und wollte die halt vielleicht auch deswegen einsetzen, aber so wirklich, also das hat jetzt wieder eine große Story getrieben. Noch, ich schätze mal, in 3 Minuten wird man auch nicht wahnsinnig viel erzählen können.
Da ist auch nicht viel passiert. Nicht also
mit 6 Leuten.
Genau, es sind halt 3 Minuten. Und andererseits, Übergang, beim nächsten Match hat man auch eigentlich nicht viel erzählt. Man hat halt eher Spaß gehabt.
Genau, das war hier der Tailgate Tag Team Tornado Brawl mit Harley Cameron, Mina Shirakawa, Queen Aminata und Willow Nightingale gegen Megan Bain, Penelope Ford und die Sisters of Sin, also sozusagen hier Julia Hart und Sky Blue, die ja andererseits auch wieder 2 von 3 Mitgliedern vom Triangle of Madness sind. Das heißt, an Teamnamen und Stablenamen mangelt es nicht bei AEW. Ja, wie war das Match?
Boah, das ist sehr schwer zu bewerten, finde ich, weil es fühlte sich teilweise an wie so ein Divas-Match von früher. Das klingt halt jetzt negativer, als es eigentlich gemeint ist, weil es war halt nicht ernst zu nehmen. Also das Match hatte sehr viele Comedy-Elemente und ich glaube, die Wrestlerinnen, die sich entschieden haben, das dann so zu wresteln, hatten wahrscheinlich einfach nur Spaß. Also ich glaube, also beziehungsweise wir saßen auf der Couch und haben gedacht, so ja, das sieht so aus, als hätten die einfach gerade richtig Laune und gehen nachher Backstage und sagen, ey, wir hatten eine coole Zeit im Ring. Es war chaotisch. Der Anfangsmoment war sehr cool, also Football-like Aufstellung und dann ging es direkt los. Es kam halt Gegenstände von ja, Sommerpartys zum Einsatz. Sei es halt Kühlboxen. Es gab Bierpong, wo Julia Hart auch im Eimer getroffen hat, übrigens. Dann gab es halt so Plastik-Golfschläger und Styroporboxen. Alles Mögliche an Zeug, auch Tacker kam zum Einsatz. Ich sag mal so, wenn man halt sagt, ich lehne mich mal zurück, ich möchte ein bisschen Spaß haben, dann hat das schon Laune gemacht. Es war teilweise zu chaotisch, dass man nicht ganz folgen konnte. Aber man darf es auf keinen Fall ernst nehmen. Wenn du da herangehst an dieses Match und denkst so, boah, jetzt will ich aber Storyline und ernsthaftes Wrestling, hast du ein riesiges Problem, weil das war es halt nicht. Bis zum Ende hin, das selbst nach dem Finish war auch ein bisschen Partystimmung und ey, lass uns einfach ein bisschen rumalbern. Deswegen, für gute Stimmung war es richtig gut, aber es war halt anders als ich dachte. Ich habe gedacht, das wäre ein ernsthafterer Ball und würde auch richtig brutal werden. War das halt eher, ja, funny.
Ja, ich glaube, da hat man vielleicht wirklich noch irgendwie versucht, auch so potenzielle Leute, die mal irgendwie beim Durchschalten, wobei das Ganze lief jetzt in den USA was war's denn? Bei uns war es 20 Uhr, also um 14 Uhr Ortszeit, an der Westküste sogar 11 Uhr. Also ist auch die Frage natürlich, wer um die Zeit irgendwie, nämlich nicht die Leute, die gezielt sagen, ich gucke mir jetzt die Pre-Show an, weil ich eh den Pay-Per-View sehen will, wer um die Zeit jetzt irgendwie zufällig an einem Samstagnachmittag oder teilweise Vormittag rumseppt, dann das Match sieht und sagt, ah, da habe ich jetzt Bock auf mehr, jetzt kaufe ich den Pay-Per-View, weiß ich nicht.
Ich glaube, wenn du durchschaltest, so siehst du einfach nur das Zeug, siehst erstmal, wie die halt Spaß machen, anschließend kommt aber Tucker zum Einsatz, denkst auch so, was ist das?
Aber vielleicht holt dich das, wenn du gar keine Ahnung hast, so ab, dass du sagst, das ist irgendwie eigenartig, davon möchte ich mehr sehen. Also damit verbringe ich jetzt hier meinen Samstagnachmittag.
Eigenartig ist eigentlich eine gute Bewertung. Nennen wir einfach, das Match war eigenartig, aber eigenartig gut für das, was es war.
Ja,
das war okay, das kann man sich angucken.
Okay, also ich werde es mir auf jeden Fall noch ansehen. Und dann ging es ja auch schon los mit dem Pay-Per-View. Und eigenartig trifft es vielleicht ganz gut, weil ich glaube, wir hatten dann ein kurzes Videosegment und dann ist es hier eigentlich schon losgegangen Backstage mit, also das hat mir auch angekündigt, Adam Copeland und Christian Cage gegen FTR wird hier der Opener sein. Natürlich großes Match in Toronto in der Heimat oder nahe in der Heimat der beiden zum ersten Mal seit, ich glaube, 2011 wieder als Tag-Team. Und ja, die sind jetzt mal hier Backstage in die Halle gekommen, was natürlich auch eine große Eishockeyhalle ist, haben dort auch dann Poster an der Wand gesehen von Wendell Clark, offenbar ein großer Eishockeystar, also von Eishockey habe ich noch weniger Ahnung als von Fußball und anderen Sportarten. Und dann kam hier auch Bubbles und ich dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ist, und ich habe es mittlerweile jetzt nachgelesen, das ist eine Serie gewesen, wohl in Kanada, Trailer Park Boys, also so eine Art Mockumentary über das Leben in dem Trailer Park.
Und du kennst den Kerl von Internet-Meme. Es gibt einen Blick von ihm.
Ich kenne den tatsächlich nicht. Okay. Aber es war dann Bubbles und der Green Bastard, der nochmal irgendwie mit den beiden da interagiert hat. Also ich glaube, wenn man wahrscheinlich die Charaktere kennt, ist es lustig. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen seltsam rübergekommen, aber.
Aber generell passt es zu dem Tenor, weil ich finde, das zeichnet die beiden auch aus und das gefällt mir auch sehr gut, dass sie halt dieses. Adam Copeland ist halt der nette, liebe Kerl und Christian Cage ist halt echt die Arschgeige.
Genau. Sagen wir es mal direkt. Hat Copeland auch wieder gesagt, ist halt ein Arschloch, aber ist halt kein Arschloch.
Ja, und ich finde es halt super, dass sie quasi diese Characters durchziehen und es wirkt ja auch so, als hätten beide gerade den Spaß ihres Lebens. Also von daher fand ich das mit den Video, erstmal der Trailer war cool, dann das Segment, wo die halt quasi in die Halle kommen, war super mit der Begegnung. Und dann der richtige Entrance war ja auch super. Also
genau, also die Fans, die natürlich enorm abgehen. Und ja, Copeland, der ja auch Spaß hat mit Christian Cage, der seine Pose macht, der an den Seilen steht, hier mit den runterhängenden Mundwinkeln. Und Copeland macht das dann jetzt natürlich auch mit. Das hat er auch bei Forbidden Door entsprechend schon gemacht. Ja, und dann ging es halt tatsächlich los, weil das Match war ja alles andere als lustig oder Comedy. Das war ja wirklich sozusagen ein Grudge-Match. Hat man ja noch die unabsichtliche Nasenverletzung auch von Dex am Mittwoch, also mit vermeintlich gebrochener Nase. Und da ging es natürlich, ja, mal ordentlich zur Sache gleich mal zu Beginn.
Ja, also erstmal muss man sagen, ich weiß nicht, ob du die Preview von uns gehört hast, wahrscheinlich nicht, Schlingel. Olaf und ich, wir waren vor allen Dingen gespannt auf das Match in der Hinsicht, weil das Match für uns so ein Gradmesser sein wollen würde, geworden wäre. Es war ein Gradmesser, so oder so. Wie die beiden als Team noch funktionieren und ob die es noch drauf haben. Klingt es gemeiner, als es ist, aber ich sehe halt die beiden irgendwann im Titel geschehen. Also ist dann die Frage, können die halt noch wirklich richtig, richtig gutes Matches abliefern? Deswegen war ich halt eher gespannt darauf. Also du kannst jetzt wieder der Mann sein mit den Moves. Ich bin jetzt der Mann der Emotionen und sage vorab, die beiden haben abgeliefert. Das Match war richtig gut und FDA sind richtige Wünscher, die man gerne hassen mag. Und ich fand das halt, es war ein klassisches Match eigentlich, aber es war dramatisch packend dahingehend, dass halt jeder seine Rolle richtig gespielt hat. Also Christian Cage, der eigentlich ja als Face jetzt agieren müsste, hat es nicht so gemacht, sondern er ist halt wirklich in Character geblieben, so wie er immer gekämpft hat zuletzt. Zeitgleich, aber jetzt mit Adam Copeland zusammen, haben die halt immer wieder Double-Team-Moves halt ausgepackt, die halt richtig gut aussahen.
Genau, und es ist ja, ich finde das auch schön, dass die sozusagen beide ihre bestehenden Charaktere weiterspielen, weil wir haben ja spekuliert, bekommen wir da die Five-Second-Pose und all diese alten Greatest-Hits von früher. Und nein, das ist halt so, also, wo wir vielleicht auch sagen, wir haben uns da vom Charakter her weiterentwickelt. Das sind doch Charaktere, die wir mögen, die werfen wir jetzt nicht auch einfach über den Haufen. Und ich finde auch diese Dynamik, funktioniert. Und ja, also wir müssen es jetzt nicht Move für Move im Detail durchgehen. Was klar ist, ist, das ist jetzt hier keine One-and-Done-Geschichte. Also das war jetzt nicht nur irgendwie, wir wollen mal miteinander arbeiten und in Toronto bietet sich's halt an, sondern auch mit dem, was nach dem Match vor allem passiert ist, ist klar, die Geschichte wird weitergehen. Und ja, es ging mal los mit Dex und Christian Cage, wo es mal auch sozusagen die Nase bearbeitet wurde. Das heißt, es ging hier sozusagen reihum in die Turnbuckles von oben nach unten, hat dann auch so einen Slingshot in den Ringpost hinein. Und dann relativ bald, wir haben ja zuletzt gesehen, auch John Cena, der sozusagen hier ja Tribute an seine früheren legendären Gegner zollt, mit denen er halt nicht mehr in den Ring steigen kann. Da gab es halt auch den Spear von Edge zuletzt. Und ja, Adam Copeland hat sich da bedankt und hat hier tatsächlich einen Five-Knuckle-Shuffle samt Attitude-Adjustment ausgepackt. Fand ich eigentlich sehr schön, trotz aller Konkurrenzsituation, dass die beiden halt sagen, also wir mögen uns als Menschen, wir mögen uns auch als Gegner und diesen Tribut, der wird sozusagen auf beiden Seiten hier eingebaut.
Es wäre ja fast noch ein zweiter Tribut gekommen, ne? Und zwar Richtung Hardy Boys.
Ah ja,
weil stimmt. Eigentlich wurde ja der Twist of Fate wurde halt angesetzt und danach wird die Swanton Bomb gekommen.
Das
aber
stimmt,
ja. Wurde halt unterbrochen, aber wir mussten halt schmunzeln, weil wir dachten so, aha, der nächste Tribut. Ich muss irgendwann mal sagen, ein Riesenlob an FTA, weil ich finde, FTA erstmal nach dem Gimmickwechsel hat bei mir nicht so funktioniert, hat bei den meisten nicht so funktioniert, aber die haben sich halt reingebissen und die haben als Heels im Aufbau zu diesem Match richtig gut funktioniert und in dem Match halt noch mehr. Also diese ganze, wie soll man sagen, Ringpsychologie, sie haben ja teilweise, also die Isolationsphase bei Cage haben sie halt super gut gemacht. Immer dieses, ja, ich komme vor dir, bevor du halt abklatschen kannst. Und dann, ah nee, dann doch nicht. Und wir sorgen halt dafür, dass du halt keine Chance hast. Und man hat ja sich quasi zu dem Hot Tag dann immer mehr hingearbeitet, aber dass dann Cage, als anstatt dass er halt mit irgendeinem spektakulären Move dann abklatscht, einfach dann durch die Beine schnell schlüpft, das war halt auch wieder so typisch Charakter, aber das hat halt gepasst.
Ja, absolut. Und FTR sind für mich, also auch mit Stokely, es war auch am Anfang so die Frage, okay, wie passt denn Stokely hier rein? Aber Stokely ist halt für mich so der großmäulige Chicken-Shit-Heel-Manager. Also die sind wahrscheinlich für mich das Näheste, was wir an die 80er Jahre Midnight Express mit Jim Cornette haben in der heutigen Zeit. Wirklich so dieses unsympathische Oldschool-Team, die aber sehr, sehr gut sind, mit einem Großmaul-Manager, der sich dann nur, wenn es hart auf hart kommt, doch versteckt. Und der hat ja auch eine große Rolle gespielt, weil wir hatten dann das erste möglicherweise Finish, sozusagen, wo Cage und Copeland jeweils die Moves des Anders gemacht haben. Das heißt, Cope hat hier einen Unprettier, gleichzeitig gab es von Cage einen Spear und der Referee wurde dann von Stokely eben rausgezogen und plötzlich hat hier Musik zu spielen begonnen. Niemand wusste so recht, was das jetzt eigentlich sein soll und wer da kommt. Ja, und es war dann Beth Phoenix, also die Ehefrau von Adam Copeland, ist hier rausgekommen, die ist ja auch mehrfach erwähnt worden in Stories. Dann gab es einen Spear gegen Stokely und der wurde dann sozusagen hier über die Schulter geworfen und auch weggetragen. Also der war dann mal kein Faktor mehr im Match, zumindest nicht, solange das Match lief.
Nee, und ich fand's super. Wir müssen ein bisschen schmunzeln, weil wir haben gedacht so, warte mal, gleich gibt's doch CM Punk und AJ Lee. Also, das können wir also auch. Wir haben ja auch ein Ehepaar bei uns. Ich fand das cool. Es passt vor allen Dingen und Beth muss ja nicht wresteln, aber sie hat halt die Rolle, die sie gespielt hat. Es machte Sinn, dass sie, genau. Dass halt einfach Copeland sagte, ich habe da noch jemanden, der kümmert sich dann um Stokely. Hat ja auch beeindruckend weggetragen, dass sie anschließend noch eine weitere Rolle gespielt hat, umso besser. Also ganz ehrlich, ich fand ihren Auftritt erstmal vom Pop her natürlich super, aber auch wie sie das gemacht hat, das war super. So hat sie für Gleichheit gesorgt und quasi auch die Endphase ja eingeläutet.
Genau, also es ging ja dann weiter. Hier Cash hatte hier die Ringglocke, hat mit der aber dann entsprechend nicht getroffen. Dann gab es noch was gab es denn da? Ein Spike-Piledriver-Attempt, dann gab es eine Powerbomb sogar in den spanischen Announce-Table und dann kommt aber Dax Harwood mit der Ringglocke, die noch im Ring lag, hat hier Copeland damit geschlagen, dann gab es den Spike-Piledriver, Copeland kickt hier nochmal aus, Shatter Machine, noch ein Kickout, noch eine zweite Shatter Machine, wo Copeland dann noch irgendwie gerade irgendwie an die Seile rankommt und dann gab es eigentlich, also das Finish fand ich irgendwie sehr abrupt und auch irgendwie nicht wahnsinnig impactful, weil Copeland, der stolpert dann so ein bisschen in die Ecke hinein. Cage hat dann, glaube ich, hier Cash Wheeler noch von draußen mit einer Ohrfeige sozusagen kurz neutralisiert und es gibt den Pin von Adam Copeland, also den Spear von Adam Copeland samt Pin und das Match war dann doch sehr schnell eigentlich wieder vorbei. Nicht so wahnsinnig viele Nearfalls, also zumindest nicht gegen die Heels. Ja, dann kam Beth auch wieder raus, Beth Phoenix. Es gab hier die Feier, wieder diesen Handshake mit Christian Cage, der sich trotzdem noch nicht wirklich umarmen lassen will. Und dann dachte man eigentlich, okay, hier Happy End, nächstes Match. Dem war aber noch nicht so. Also haben wir noch ein bisschen was gesehen dann danach.
Nee, FDR waren not amused und haben sich gedacht, nee, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Deswegen fand ich das Finish, es kam überraschend. Aber es hat halt zu dem, was danach kam, gepasst, dahingehend, dass halt dieser Frust umso höher ist. Dass das nicht so absehbar war von, wir könnten jetzt verlieren, jetzt nehmen wir uns dahin, sondern einfach so, was, mit diesem einen Move? Und dann habt ihr gewonnen. Und dann umso mehr Frust und dann haben sie Handschellen rausgeholt.
Also es kam ja noch Mother Wayne raus mit hier Nick Wayne im Rollstuhl. Das war, glaube ich, die Ablenkung.
Ja, und okay, die arbeiten jetzt zusammen. Sie hassen ja alle die beiden. Entschuldigung, habe ich vergessen.
Genau. Und dann hat FDR sozusagen gemeinsam mit Kip Sabian die entsprechend attackiert. Und Kip Sabian hat gleich mal hier mit Handschellen auch Adam Copeland an den Seilen festgemacht. Dann gab es den Spike Piledriver gegen Christian Cage. Beth Phoenix versucht dann die ganze Zeit hier, oder Beth Copeland heißt sie jetzt hier, versucht dann irgendwie verzweifelt, diese Handschellen zu öffnen. Und dann gab es eine sehr, sehr schöne Szene, weil Copeland sagt so, los, geh weg, geh raus. Weil sozusagen er ist wehrlos, sie kann noch weg. Und sie sozusagen macht hier dann sie stirbt quasi den Heldentod, also küsst ihn nochmal zum Abschied. Und Beth Phoenix attackiert dann alleine hier FTR, das geht so 10 Sekunden in etwa gut. Und dann ja, natürlich der ultimative Heat-Angle. Es gibt hier den Spike-Piledriver gegen die Ehefrau von Adam Copeland, der sozusagen sich das Ganze an den Ring gekettet ansehen muss, nicht eingreifen kann.
Die Umsetzung war richtig cool bei Best, dass sie halt so, okay, die hat die Situation realisiert, aber gibt noch einen dicken Schmatzer von wegen so, ey, ich liebe dich, dreht sich um und haut erstmal zu, weil das passte ja zu ihr, also wie sie halt früher mal dargestellt wurde und so wie er halt als Charakter ist. Und das ganze Segment fand ich super, auch wenn ich gerade einfach wegen Müdigkeit vergessen habe, die Person zu nennen. Tut mir echt leid.
Ja, Medical Team kam dann entsprechend raus, hat man sich natürlich dann auch um Best gekümmert. Das heißt, die Geschichte ist noch lange nicht fertig erzählt. Ist jetzt auch die Frage, also wann wird Nick Wayne wieder fit sein? Dann wird es vielleicht Nick Wayne und Kip Sabian nochmal geben. Es hätte es ja bei Forbidden Door geben sollen. Vielleicht auch zu viert irgendwas. Vielleicht geht es auch Richtung...
Ja, aber zu viert wird es schwierig.
Also du bräuchtest halt dann irgendwelche zwei Leute, die
das... Genau, und das würde halt eigentlich von der Story her nicht passen. Was ich mich frage, also im Grunde genommen ist das ein bisschen ein Drahtseilakt, weil FDA sah halt schon zwischenzeitlich ein bisschen aus wie so Handlanger. Das darf halt nicht passieren. Da muss man natürlich aufpassen, dass das halt so trotzdem alleinstehend ist, dass FDA einfach sagt, von so, ey, wir haben einen Hals auf die, ihr auch, dann machen wir es halt zufällig, aber nicht, dass das so geplant ist. Das fände ich, glaube ich, nicht den richtigen Weg. Weil im Grunde genommen wäre dann immer irgendeiner der Handlanger und das darf nicht sein, genau, bei den Teams.
Aber ich frage mich halt nur, wenn die jetzt irgendwie zu dritt, zu viert hier regelmäßig angreifen, ja, ob Copeland und Cage dann einfach gut genug sind, dass sie sich da zu zweit entsprechend dagegen wehren oder ob die noch von irgendwem Support bekommen.
Nee, die müssen, also wenn müssen sie sich beide alleine machen.
Ja.
Weil da kannst du auch quasi dieses Standing von diesem Team immer stärker machen. Sie hatten ja damit begonnen, dass sie gesagt haben, so, okay, wir haben jetzt erstmal dein Problem gelöst, jetzt kümmern wir uns um mein Problem, dass sie ja halt quasi gemeinsam die Probleme lösen.
Jetzt und, haben sie eigentlich genau das gemeinsame Problem aus ihren vorherigen Problemen, die sich jetzt hier zusammengetan haben.
Ja, und eigentlich müssten sie, wenn es nach mir geht, halt ein bisschen jetzt auf die Jagd gehen. Und dass sie jetzt halt sowohl FDA, also Nick Wayne beispielsweise angreifen, mal überraschen, so Backstage-Segmente. Ich möchte jetzt halt einfach sehen, dass die jetzt auf die Jagd gehen und für komplett Ruhe sorgen wollen und nochmal abschließend Rache nehmen an beiden Teams jeweils einzeln.
Also das muss halt in irgendeinem Lights-Out-Match. Ich fürchte mich ein bisschen davor, weil wenn man hier wirklich die alten...
Nee, das muss
nicht. Die 80er Jahre Midnight Express, Rock'n'Roll Express-Geschichten aufgreift, dann fürchte ich mich schon vor dem Scaffold-Match, was uns irgendwann mal ereilen wird vielleicht. Aber schauen wir mal. Also die Geschichte geht auf jeden Fall hier weiter. Und ja, emotional ging es auch weiter im nächsten Match. Big Bill gegen den zurückkehrenden Eddie Kingston. Und ich weiß ja, du bist auch ein Eddie Kingston-Fan, also wie ist es dir sozusagen hier gegangen auch beim Entrance?
Es war super schön, seine Musik zu hören. Weil, bin ich ehrlich. Also da war einfach so, er ist wieder da, er hat mir gefehlt. Er ist mit der beste Talker. Im Ring mag ich seine Art sehr, weil er diesen Realismus halt irgendwie überall durchzieht. Also bei ihm wirkt irgendwie alles echt. Allerdings, das schmerzt es ein bisschen zu sagen. Olf und ich, wir waren halt vor allen Dingen gespannt, in welcher Verfassung er zurückkommt und ob er halt Ringrost hat oder nicht. Ich habe vorausgesagt, dass Big Bill alles tun wird, um Eddie richtig gut aussehen zu lassen. Im Nachhinein war es vielleicht doch die falsche Wahl, halt Big Bill zu nehmen, weil das Match fand ich unrund und es kam halt kein wirklicher Flow auf. Natürlich, Eddie kannst du darstellen und konntest du darstellen als, ey, du bist zwar ein Riese, aber ich gebe dir trotzdem die Shops ohne Ende und ich lasse mich nicht unterbuttern. Aber immer wieder, wenn halt Big Bill was durchgezogen hat, dann wurde es halt slow. Kurze Reaktion zum Publikum oder Aktion mit dem Publikum. Nächste Aktion. Dann hattest du diese 2, 3, 4 Hope-Spots von Eddie zwischendrin. Ich fand das nicht doll, das Match, ne?
Ja, es war, also was mir sehr gefallen hat, war, es war ein Tribute an Dusty Rhodes mit dabei, weil Eddie Kingston kam raus mit dem Shirt Claudio ist ein Egg-Sucking Dog. Also das war ja auch so, also beziehungsweise auch eine Terry Funk eigentlich. Also Terry Funk kam ja hier immer raus mit Dusty sucks eggs. So rum ist es richtig. Und ja, also das Match war, also Eddie Kingston war noch nicht ganz, ich glaube, der wird ein paar Matches brauchen. War auch vom Timing her schwierig. Also Big Bill hat ihn da halt, das war halt so ein klassischer, der Big Man, der halt den Kleinen regelmäßig verprügelt, der Kleine, der von unten wieder raufkommt, der sich sozusagen hier nicht umbringen lässt. Gab mehrere Black Hole Slams auch gegen ihn. Kingston kommt halt mit den Jobs entsprechend zurück. Auch mit einer Backfist, wo Big Bill aber gleich bei 1 wieder, also nicht nur rauskickt, sondern auch aufsteht. Und ja, was ich noch sagen muss, und das werde ich noch mehrfach in diesem Review sagen, also ich glaube, die größte Bereicherung für AEW-Shows im Moment rundherum ist Brian Danielson im Kommentar. Der hat auch in dem Match, hat er über Eddie Kingston gesprochen, hat gesagt, ja, das ist halt, ich habe ihn ja selber, ich war frustriert mit dem, ich habe den einen Bum genannt, der King of the Bums, den Titel hat er ja dann sozusagen gleich übernommen. Und er hat gesagt, da gab es halt Momente, da wusste ich nicht, will ich den jetzt umarmen oder will ich ihm eine reinhauen. Manchmal war es beides. Und hat aber auch gesagt, und du siehst halt so, wie er sozusagen aus der aktiven Rolle in diese Kommentatorenrolle, und er sagt, ja, mittlerweile finde ich den halt total großartig, weil der halt wirklich so als Underdog sich nach oben kämpft. Ja, hat dann leider beim Finish auch nicht viel genutzt, weil es gab dann zum Schluss nochmal, also Big Bill hat sozusagen hier eine Art Stinger Splash gezeigt in die Ecke, da ist Eddie Kingston ausgewichen, dann gab es ein Roll-Up. Big Bill ist dann gerade wieder aufgestanden, war auf seinen Knien und es sollte hier die Spinning Backfist geben, die ist aber mehr oder weniger über den Kopf von Big Bill drüber gegangen. Aber auch da die Announcer wieder, Danielson und Excalibur haben das sofort versucht zu retten, haben gesagt, ja, also es hat von hier aus ausgesehen, als wäre daneben gegangen, aber der hat ja damit gewonnen. Das heißt, ja, möglicherweise hat er ihn doch hier noch gut am Kinn getroffen.
Aber
ja,
das war unangenehm.
Ich glaube, das war's, aber die haben hier wirklich irgendwie versucht, noch das Ding zu retten und noch für den Zuschauer irgendwie sozusagen eine Brücke zu bauen, warum das trotzdem funktioniert.
Aber es war unangenehm, das zu hören. Also wie die halt wirklich versucht haben, so, ja, aber guck, wie du halt sagst, ja, aber nee, ich glaube, der hat das Kinn getroffen, denkst du, nein, hat er nicht. Das ging also halt kilometerweit vorbei.
Wenn der das Kinn nicht oben am Kopf montiert hat, dann eher nicht.
Aber das Problem ist halt bei diesen Rückhand-Finishern, schöne Grüße an Jericho, die gehen halt auch echt oft daneben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du damit richtig doof aussiehst, ist halt richtig hoch.
Es ist halt immer das Problem, wenn du irgendwo hinschlägst, wo du nicht hinsehen kannst in dem Moment, dann muss der andere halt wirklich noch mehr genau an der richtigen Stelle sein, damit das Ganze gut wirkt. Ja, nichtsdestotrotz, erster Sieg zurück für Eddie Kingston, aber war auch hier noch nicht vorbei. Brian Keith natürlich, der war mit Big Bill am Ring, kommt hier rein, attackiert hier auch gleich mal Eddie Kingston und dann, ja, auch hier geht das Licht aus und wir sehen das Hook-Signal mit der neuen Hook Musik, die ich jetzt auch nicht so gut finde wie die alte, aber hey, Hook will das eben so. Ja, kommt hier rein, sozusagen weicht hier gleich mal Big Bill aus, der stolpert übers oberste Seil nach draußen. Sofort wird hier Keith Lee in den Red Drum genommen. Es gibt noch eine Backfist von Eddie, die diesmal besser aussieht. Brian Keith, ja genau, sorry. Und ja, Hook, Eddie Kingston umarmen sich, das heißt auch die sind jetzt mal in irgendeiner Form miteinander liiert. Vielleicht, natürlich würde es sich anbieten, jetzt mal zum nächsten Tag Team Match hier gegen
Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, weil die Kommentatoren haben ja darauf angespielt, dass der Hook ja zuletzt sagte, ich bin jetzt mit den Ops fein, aber vielleicht wird es halt Zeit, dass ich jetzt meine eigenen Wege gehe oder mich mit jemand anderem zusammentue oder sonst was. Kann gut sein, ich bin ehrlich, bei Hook muss man für mich persönlich ganz, ganz viel ändern, damit ich wieder Interesse habe. Ist nicht ganz mein Ding, beide passen zusammen. Allerdings hätte ich dann auch wieder so ein Déjà-vu, dass ich denken würde, ja, das ist aber auch nicht anders als dann Joe und Hook, weil von der Altersstruktur her, von der Art zu wresteln, irgendwie geht's halt nicht voran. Für Eddie erstmal freut es mich total, dass er wieder da ist. Ich habe richtig Bock auf die ersten Fäden, wo er auch wieder reden kann und ich gebe ihm auch super gern die Zeit, mal ehrlich, der war unfassbar lange verletzt und wenn da jetzt kein Rückenriss da gewesen wäre, hätte ich mich auch eher gewundert.
Ja, und ich glaube, du musst halt hier wirklich, also was bei ihm natürlich immer noch offen ist, ist ja auch die Geschichte mit den Death Riders, also auch das Claudio-Shirt kam ja nicht von ungefähr. Und auf der anderen Seite natürlich der ihn ja verletzt hat, ist ja zumindest hier dieses Death Rider-Gastmitglied Gabe Kidd gewesen, der ist jetzt wieder zurück in Japan. Jetzt wissen wir aber zum Beispiel, nächste Show, Wrestle Dream, war ja auch so ein bisschen immer die Hommage an den Antonio Inoki, auch an Japan. Kann man vorstellen, dass vielleicht hier wie auch ein Gabe Kidd und Kingston Singles Match oder irgendwie irgendjemand von den Bullet Club War Dogs im Tag Team vielleicht mit Eddie Kingston und Hook, kann man vorstellen, dass es auch relativ bald in diese Richtung gehen wird wieder.
Ja, definitiv. So, mal schauen, wo es in das, was soll man für eine Überleitung machen? So, ja, mal schauen, in welche Richtung es geht. Und jetzt das nächste Match so.
Ja, es ging
Zerstörung, Blut.
Es ging hier nach einiger Zeit auf jeden Fall in Richtung Reißnägel für die beiden nächsten Kontrahenten. Und das war hier nämlich MJF gegen Mark Briscoe in einem Tables Thumbtacks Match. Und MJF.
Warte mal, kurz, da muss ich eine Sache loben. Der Einspieler vorab, der war richtig gut. Das gibt es nämlich an diesem Abend öfters. Es gab noch einen anderen Einspieler, den ich brutalst stark fand. Aber hier, allein durch das Video hattest du richtig Bock, hattest das Gefühl, meine Güte, was ist das für eine riesige persönliche Fehde, die es ja auch ist. In der Preview hatte ich es nur bemängelt, dass halt zwischendrin noch ein Titelmatch war und Briscoe und MJF vom Standing her ja eigentlich nicht auf demselben Level sind. Also, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Umso überraschender war halt, dass diese Fehde dass die Fehde weiterging und dass sie jetzt mit so einem Match anscheinend auch endet.
Ja, und ja, MJF ja auch einer der MVPs des Wochenendes. Der war ja noch am Tag zuvor bei CMLL bei der Anniversary Show gegen Mystico. Auch da, ich habe es noch nicht gesehen, habe nur ein bisschen was darüber gehört, ein sehr hartes, sehr blutiges Match. Und der ist dann wirklich gemeinsam, auch also Máscara Dorada und Hechicero waren auch auf der Card. Und die sind dann wirklich hier nach der Show in Mexico City, ich glaube um 1 Uhr morgens noch in den Flieger gestiegen, waren dann um 7 Uhr oder 8 Uhr morgens in Toronto. Und der hat hier sozusagen an zwei Abend oder alle drei eigentlich, die haben hier wirklich abgeliefert, kommen wir dann gleich noch dazu. Die haben sozusagen hier innerhalb von 24 Stunden mit einem 7-stündigen Nachtflug haben die hier ordentlich nochmal abgeliefert. Und auch MJF hat sich sozusagen hier keine Auszeit genommen in dem Match.
Aber vor dem Match. Also die, erstmal beide kommen zum Ring. Ich wusste nicht, was mich jetzt genau erwartet. Okay, alles klar. Jede Menge Reißzwecken war logisch, aber dass da halt große Eimer in den Ecken stehen, seitlich dann noch zwei Tische außerhalb des Rings. Und kaum mal die Ringglocke ertönt, MJF gesagt, nee, ich bin mal weg, Leute, bin erstmal raus. Hat sich diese Auszeit genommen und Briscoe hat halt das gemacht, was halt ein Briscoe schon mal macht. Der hat einfach dann alle Reißzwecken erst einmal schön verteilt. Der ganze Ring bestand eigentlich nur noch aus Reißzwecken.
Genau, das war dann so.
Und das war für mich ein Oh-mein-Gott-Moment.
Genau, das war so Sendung mit der Maus mit Mark Briscoe. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, nämlich hier viele, klingt komisch, ist aber so, viele Reißzwecken im Ring. Und ja, hat sich dann mal MJF auch geschnappt. Der war ja schon sozusagen wieder am Weg raus. Hat ja auch Mittwoch noch versucht, aus dem Match irgendwie rauszukommen. Hat auch zu Tony Khan backstage gesagt, also ich bin hier nicht so ein Deathmatch-Garbage-Wrestler. Ich bin ein echter, ein seriöser, ein wirklicher Wrestler. In Wahrheit steht der natürlich total drauf. Also war ja auch schön komplett in weiß gekleidet mit einem weißen Shirt, einer weißen Hose, damit das Blut auch so richtig zur Geltung kommt, von dem wir ja wussten, dass wir auf jeden Fall kriegen werden. Ja, und es ging dann mal irgendwann in den Ring und dann war es hier natürlich, ging es mal die erste Zeit darum, so wer kommt hier als erstes in die Reißzwecken rein und wie kann man sich irgendwie, dann hat man versucht, sich gegenseitig reinzuslammen, sich jeweils irgendwie wieder rausgewunden. Und ja, es war dann tatsächlich im Endeffekt, wie kann es anders sein, Mark Briscoe der Erste, der hier auch in die Reißzwecken hineingeworfen wurde.
Ja, generell ist es ja so, Briscoe ist unfassbar oft in die Reißzwecken geflogen bei dem Match. Aber anfangs war er derjenige, der eigentlich einstecken musste. Und dann ist es so langsam nach und nach gekippt. Da gab es vorher so hin und her, auch mal MJF und Co. Aber was ich halt wirklich gut fand von der Geschichte her, war, dass du diesen Briscoe-Leidensweg mitgegangen bist. Und von Anfang an, also wie gesagt, er war der Erste, der reingeflogen ist. Und das war nicht das einzige Mal, sondern immer und immer wieder. Er war auch der Erste, dem das T-Shirt dann ausgezogen wurde, sprich gar kein Schutz mehr da. Aber er hat sich halt immer weiter durchgebissen und den Spieß dann halt im Verlauf umgedreht.
Das war halt das, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, das war halt das Tolle auch. Also du hast im Prinzip hier zweimal einen großen, ich komme zum ersten Mal mit den Reißzwecken im Berührungsspot gehabt, weil MJF natürlich, was hat er gemacht? Der war schon knapp davor, dann hat er hier sich den Ref geschnappt, ist dem Ref noch, hat sozusagen sich am Ref festgehalten, ist Briscoe dann in die Augen hineingefahren und gab es mal den ersten Slam in die Tags hinein. Das heißt mal erster großer Crowdpop hier, oh, Briscoe ist der Erste, der reinkommt. Und dann hat er das ja weitergemacht. Dann hat er mal Briscoes Kopf und Gesicht in den Tags so über die Matte gerieben. Dann gab es wirklich einen sehr harten, großen Alabama Slam. Hat ihn dann am Rücken noch durch die Tags durchgezogen, hat ihm hier eine Handvoll Tags in den Mund hineingesteckt, zugeschlagen. Also das war halt, wie du sagst, dieser Leidensweg. Und dann soll es hier einen Back-Body-Drop geben und Mark Briscoe, der sozusagen, ja, der macht hier eine volle Umdrehung durch, landet auf den Füßen und es gibt einen, wirklich, also nicht der höchste Back-Body-Drop, den hat Ricochet später dann noch im Match kassiert, aber wirklich einen sehr, sehr hohen, großen, impactvollen Back-Body-Drop, wo halt natürlich auch MJF dann sehr theatralisch in den Tags landet und das halt auch sehr verkauft. Also man hat da wirklich aus diesem Tag-Spot, sage ich mal, alles rausgeholt, was irgendwie da war.
Ja, und was ich auch beeindruckend fand, ich weiß nicht, ob du auf die Sohle von MJF mal geachtet hast. Es waren ja so viele Reißzwecken im Ring, dass du irgendwann bei den Schuhen gesehen hast, dass da gar keine normale Sohle mehr da war, sondern eigentlich nur eine Reißzwecken.
Genau, und das haben auch die Kommentatoren wieder, auch da war es wieder fantastisch, weil da hat Danielson gesagt so, ich habe nicht so viel Erfahrungen mit Thumbtacks. Ich war einmal in so einem Anarchy in the Arena Match, wo es welche gab, aber dann haben sie das auch gesagt, aber das ist nicht nur, es ist nicht nur das Problem mit, dass die dem Körper stecken, sondern die stecken, das was du sagst, die stecken auch in deiner Fußsohle, also von deinen Ringstiefeln, und dadurch bist du irgendwann mal wie auf Eis, weil dieses Metall ist rutschig, ja. Und dann verlierst du auch sozusagen die Kontrolle. Und hat auch wieder Danielson gesagt, ich kann mich erinnern, das war bei mir so, ich habe dann einen Kick gemacht und bin quasi weggerutscht, weil meine Beine so rutschig waren. Also was die jetzt, vor allem wenn da irgendwie Taz, Danielson und Excalibur, die alle gerestelt haben, wenn die sozusagen am Kommentar sind, die bereichern das, finde ich, so enorm im Moment mit diesen Anekdoten, wo sie dir als Nicht-Wrestler eigentlich Dinge erklären, an die du überhaupt nicht denkst.
Ja, total. Auch später gibt es auch noch reichlich Diskussionen im Main-Event zwischen Tess und Danielson. Nein, das hat mir auch super gefallen. Und super gefallen hat mir auch bei dem Match, dass halt in der Phase, wo dann Briscoe zurückkam und MJF eingesteckt hat, dass allerdings auch MJF durch diesen Leidensweg gegangen ist. Du hast halt bei ihm gesehen, anfangs war halt eher dieses, oh mein Gott, das tut alles so weh. Hat er super gespielt. Aber irgendwann hast du halt bei ihm gemerkt, dass er halt sich so auch durchgebissen hat. Er ist halt Depp, feiger Depp, aber er ist auch ein Depp, der auch mal durchziehen kann. Diesen Weg mochte ich halt, dass im Grunde genommen Briscoe ihn dazu getrieben hat, von wegen so, ey, steh auf, wir ziehen das jetzt hier durch, das ist halt so. Und dann haben beide angefangen, sich eigentlich immer mehr zu steigern und zu steigern im Matchverlauf.
Genau, also es kam ja dann auch noch ein, Mark Briscoe hat wohl auch am Abend davor noch ein bisschen gebastelt, hat sich einen schönen Stuhl mit Reißzwecken beklebt, den er dann auch zum Einsatz bekommen oder bringen wollte. MJF hat den dann aber irgendwie in die Hand bekommen, dann gab es natürlich hier den Stuhlschlag mit den Reißzwecken.
Achso, im Übrigen, Entschuldigung, Anmerkung, ich ein bisschen schockierend für mich, also ich mag Gewalt, ne? Ich mag auch Blut in Wrestling-Matches, das tut mir leid, Guilty Pleasure ist genau mein Ding. Was nicht so mein Ding war, dass Briscoe die ganze Zeit mit diesen Reißzwecken im Hinterkopf rumgelaufen ist. Ja. Das sah so fies aus und er lief damit einfach Minuten über Minuten rum. Oh, Leute.
Ja, und es war halt wirklich, es gab Powerbombs, es gab Tombstones, Mark wollte dann sogar einen J-Driller vom Top Rope zeigen, das war ja auch so ein bisschen die Geschichte des Matches, also er will hier unbedingt mit dem J-Driller, mit dem Move von seinem Bruder gewinnen, weil natürlich hier, ja, MJF sich sehr negativ und sehr respektlos über seinen verstorbenen Bruder unterhalten hat. Und ja, letztlich war es dann auch so, es gab den Froggy Bow, sozusagen, er hat hier dann nochmal, also MJF hat noch einen Tisch im Ring aufgestellt, hat dann noch hier mal ein paar Säcke Reißnägel gefunden, hat hier auf dem Tisch verteilt und letztlich ist aber dann MJF auf dem Tisch gelandet. Es gab den Froggy Bow durch den Tisch, es gab noch einen Froggy Bow sozusagen hier auf die Ringmatte mit den Reißzwecken und dann gab es hier auch den J-Driller in die Tags hinein und Mark Briscoe kann sich, nachdem er, glaube ich, bisher jedes Match gegen MJF verloren hat, hier durchsetzen und sozusagen hier auch den Namen seines Bruders rächen.
Ich hab's nicht kommen sehen, weil ich habe nur vorher gedacht, ey, eigentlich darfst du MJF nicht schon wieder verlieren lassen, weil den musst du erst wieder aufbauen danach, nachdem er dann zwei wichtige Matches in Folge verliert. Was ich halt umso beeindruckender fand, war halt quasi der Pin selber, weil bei dem hat MJF keinen Mucks gemacht. Der hat nicht mal ansatzweise da versucht auszukicken oder so, sondern der war einfach weg. Das heißt, das war das cleanste aller cleansten Finishes oder Arten, wie du siegen kannst.
Ja, ich glaube, das, was MJF halt noch stärkt ist, weil es gab ja auch Spekulationen, macht man das Match jetzt hier irgendwie um den Vertrag, den er immer noch hat, hat man jetzt hier nicht gemacht. Das heißt, Briscoe kann diese Fehde gewinnen und MJF kann aber jederzeit zurückkommen, kann ja sagen, ich habe hier immer noch meinen Vertrag, ich muss den jetzt zwar, ich kann den jetzt nicht mal komplett überraschend eincashen, ich muss das jetzt eine Woche vorher bekannt geben. Aber jetzt haben wir auf der anderen Seite ja Hangman Page mit seiner Nackenverletzung, die ja auch im Main Event dann sehr stark gezeigt und eingesetzt wurde. Das heißt, ein MJF kann jetzt jederzeit, wir haben ja noch 3 Pay-Per-Views dieses Jahr, könnte der natürlich kommen und könnte sagen, also ich cash jetzt hier meinen Vertrag ein. Und dann ist er sehr schnell wieder im Main-Event-Bild und in einem Titelmatch drin.
Ja, nee, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Man muss halt nur schauen vom Standing her, was passiert da jetzt. Es spricht aber auch für MJF, dass er sich so hingelegt hat. muss er ja nicht unbedingt zwingend, gerade vom Standing her. Für Briscoe ist es ein super Push gewesen und er geht ja direkt weiter, ist ja jetzt on fire. Bei Dynamite will er direkt sich den nächsten krallen.
Genau, also da können wir ein bisschen vorgreifen. Wir haben dann ein Segment gesehen und deswegen vielleicht auch dieses Kyle O'Reilly Match zu Beginn, weil jetzt war hier wirklich die ganze Conglomeration Backstage und gesagt, so, wir haben hier alle heute Matches gehabt, wir haben alle unsere Matches gewonnen, also auch Harley Cameron, Willow, Kyle O'Reilly, und Kyle O'Reilly war die ganze Zeit hier am Telefon. Was ich sehr schön fand, da hat Mark Briscoe gesagt, ja, so quasi hier, jetzt MJF ist jetzt erledigt, aber wer anderer, der sozusagen, und da hat er gesagt, a thorn in my side, also quasi ein Stachel in meinem Fleisch, ist die Don Callis Family, und da wieder Harley Cameron, absolut fantastisch, genau als der das sagt, greift sie plötzlich so irgendwie Richtung Mark Briscoes Hüfte und zieht da einen Reißzwecken raus, also zieht ihm quasi diesen Dorn aus dem Fleisch. Ja, und wir haben quasi gesagt, ohne es zu sagen, was uns hier erwarten wird, also gesagt, also Mark Briscoe, Hologram gegen die Don Callis Family mit einem, ja, Mystery Partner, und dann sagt er hier zu Kyle O'Reilly, der telefoniert, was los, ist er wieder bereit, kann er zurückkommen? Und Kyle O'Reilly sagt es nicht, aber macht quasi so diese, also wenn du Lippen lesen kannst, sagt er so, ja, er sagt quasi whatever, und dann machen sie hier alle den Orange Cassidy Daumen. Das heißt, der kommt wieder zurück. Ich habe es ja gesagt, ich habe ihn ja in London nach Forbidden Door auch kurz getroffen. Also da war er auch schon vor Ort. Und der wird hier quasi offenes Geheimnis bei Dynamite, ja, wieder zurückkommen. Und dann geht es hier gegen Okada, Takeshita und Hechicero. Also durchaus ein, ja, sehr solides Team von der Don Callis Family.
Ja, definitiv. Und ich habe auch Bock drauf. Cassidy, ich freue mich, dass er wieder da ist. Wobei die Auszeit war vielleicht auch mal gut. Aber kommen wir jetzt mal weiter, weil ich habe ein bisschen Angst gerade, was unsere Aufnahmezeit angeht.
ich gucke auch so ein bisschen immer auf die Uhr und denke mal, wir sind jetzt hier beim vierten Main-Show-Match und sind bei Minute 50.
Also, ja, ich glaube, wir müssen irgendwie ein bisschen schneller werden.
Ich glaube, die nächsten Matches können wir auch ein bisschen schneller durchgehen. Also wir hatten hier natürlich das Hurt Business gegen The Demand, also Ricochet.
Der Name steht da jetzt fest, Jürgen. Warte mal, ganz kurz, bevor wir schneller sind. Wie findest du den Namen? Ich finde den furchtbar.
Ich habe es tatsächlich, ich habe es wahrscheinlich mitbekommen und schon wieder vergessen. Und dann dachte ich mir, was, die Demand, wer ist denn die Demand? Oh, die sind The Demand. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem, vielleicht erklärt man es noch ein bisschen. Also ich wäre auch mit Ricochet und Gates of Agony okay gewesen. Aber andererseits, wir haben jetzt hier The Demand und ich wäre auch mit Seth Rollins und den Browns zufrieden gewesen. Und da haben wir halt The Vision. Also finde ich jetzt beides nicht wahnsinnig innovativ.
Ich hätte einen anderen Namen einfach cooler gefunden. Weil, ich muss dazu sagen, ich finde, die drei funktionieren gut.
Die sind fantastisch zusammen, ja.
Und apropos fantastisch zusammen, wie sage ich es? Einfach frei raus. Es war mit Abstand das beste Hurt Syndicate Match bislang bei AEW. Für mich. Das Ding war rund, sondergleichen. Es war richtig unterhaltsam. MVP, seine Story, die man halt erzählt hat im Ring, hat dem Match auch gut getan. Ich finde, eigentlich haben alle Wrestler geglänzt. Vor allen Dingen Shelton Benjamin. Sorry, der Typ ist einfach nur unfassbar gut. Ich fand aber auch schön, wie sie halt diese natürlichen Kontrahenten immer wieder eingebaut haben. Und das ganze Ding war wirklich richtig, richtig unterhaltsam, spaßig. Du hast halt gesehen, wie gut sie Demand als Trio auch funktioniert, wie die sich supporten. Und ich hatte richtig Spaß. Und das war jetzt sehr schnell zusammengefasst, aber es ist einfach so. Also ich finde das super.
Du hattest ja auch diese, wie du sagst, die guten Pairings. Du hattest MVP mit Ricochet, du hattest Tonga Leoa mit Bobby Lashley, die ja auch am Mittwoch ein eigentlich sehr gutes Match gehabt, was mich sehr überrascht hat, wie viel Bobby Lashley da eigentlich eingesteckt hat in diesem Match. Und ja, also Hurt Syndicate, man kann jetzt von ihnen halten, von diversen Gerüchten, wie sie wollen da nicht verlieren und sie wollen da dominant dastehen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, die sagen wahrscheinlich, wenn wir verlieren, Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, wir sind Stars, die sind groß genug, dass wenn wir verlieren, muss das einen Impact haben und muss dann sozusagen das Team, gegen das wir verlieren, wirklich langfristig overbringen. Und ja, Bishop Kahn und Tor Leona sind da auf jeden Fall zwei Kandidaten, die ich da sehe. MVP war es dann so, also MVP war so ein bisschen hier das Weakest Link. Der hat auch sehr, sehr lange, war der hier Babyface in Peril, ist hier attackiert worden. Und wenn halt Lashley und Benjamin dann doch im Ring waren, dann haben die halt entsprechend aufgeräumt. Und das, da gab es auch zum Beispiel diesen unglaublichen riesen Back-Body-Drop von Ricochet, wo der, weiß ich nicht, wie hoch geflogen ist, und dann halt auch so einen Vertical Suplex, wo Bobby Lashley mit ihm spazieren geht, währenddessen taggt. Also diese Powerspots waren schon sehr gut, aber Gates of Agony vor allem haben da auch, ja, ihr Ding durchgezogen. Gab dann zum Beispiel auch einen Spear gegen Bishop Khan, wo dann Ricochet mit dem 450 angeflogen kommt. Also die haben das schon auch sehr gut gemacht. Und ja, es war letztlich dann tatsächlich so, dass MVP hier auch den Fall verloren hat. Also es gab hier die Spirit Gun gegen Ricochet, nicht gegen Ricochet, von Ricochet gegen MVP, wo ja auch das Hurt Syndicate hier mal verloren hat. Und jetzt schauen wir mal, ob daraus noch eine Tag-Team-Fehde, weil an und für sich, also Khan und Leona haben sie ja schon mal besiegt, wobei das ja, glaube ich, damals eine eher spontane Geschichte war, weil irgendjemand anderer verletzt ausgefallen ist. Und vielleicht, ja, vielleicht haben die auch gesagt, das sind die zwei Leute, aus denen wollen wir sozusagen ein Top-Tag-Team machen, und das sind die, gegen die wir vielleicht auch verlieren werden.
Ich glaube, man geht eher Richtung Trio. Weil ich glaube, The Demand funktioniert als Trio auch sehr gut, optisch als auch ihre Geste. Ich glaube, die trainieren das, oder die nicht trainieren, die verfeinern das gerade immer mehr. Das machst du nicht ohne Grund. Aber
das stimmt jetzt, wo du sagst, die waren dann auch im Scrum als Ricochet und The Gates of Agony und haben, da gebe ich dir recht, die haben gesagt, sie wollen als nächstes hier Richtung Trios Titles gehen.
Ja, und es gibt die wirklich noch, die Trios Titles. Werden selten eingesetzt, aber sind da. Und die werden halt auch ein richtiges Team dafür. Und ich glaube, der Weg wäre nicht so verkehrt, wenn man einfach sagt, als AEW, jetzt bauen wir nach und nach noch ein paar Dreier-Teams auf, so wie hier. Weil das funktioniert, dann habe ich auch Spaß dran. Und das würde auch dem Titel gut tun.
Absolut. Ja, und apropos Titel, ging ja dann weiter. TBS-Title, Mercedes Moné gegen Riho. Und da muss ich sagen, also als Riho jetzt wieder zurückgekommen ist, die war ja auch längere Zeit ja nicht da, war ja auch verletzt. Und so dieses erste Tag-Team-Match, das war halt irgendwie so, ja, okay, liefert nicht ganz das. Vor allem auch mit Emi Sakura, die ja ihre Trainerin war, hat das, die weiß ich nicht, wie viele Matches miteinander hatten, auch in Japan. War das nicht so gut? Jetzt dieses, was war es denn? Ich glaube, bei September to Remember hatte sie ja mehr oder weniger so ein Squash-Match. Ist aber dann auch gleich mal von Mercedes attackiert worden. Also das war mehr so, wo ich mir dachte, bin mal gespannt, ob das hier die Mercedes gute Matchstreak bricht bei Pay-Per-Views. Hat es nicht gebrochen, nein, war auch ein sehr, sehr gutes Match, und Riho hat da wirklich wieder, ja, ausgesehen und gewirkt wie die alte Riho, die wir von früher kennen.
So, jetzt sagst du was Positives und ich muss halt echt der Miese-Peter sein, es tut mir leid. Boah, das war gar nichts für mich. Aber da konnten die beiden fast schon nichts für, weil die Ansetzung war schon zum Scheitern verurteilt für mich emotional. Und ja, du siehst ein Match
halt nicht so gut, ne?
Nee, aber selbst mit Aufbau. Also erstmal, ja, du hattest halt keinen wirklichen Aufbau. Dann hast du halt Riho, die, ich finde sie halt beeindruckend an sich, aber die ist halt für mich kein Champions-Material, auch wenn sie den Titel erhalten hat. Und sie erzählt auch nicht wirklich Storylines. So, und jetzt hast du halt diesen Umstand, dass du eine Ansetzung hast mit Mercedes, die halt seit Monaten überzeugt und das irgendwie gefühlt weltweit in allen Ligen und abliefert. Und die hat dieses Standing, und dann hast du halt jemand, der zurückgekommen ist, den du selber schon nicht als Titelträgerin oder mögliche Titelträgerin selbst mit Aufbau gesehen hättest. Jetzt hast du gar keinen Aufbau. Und das hast du bei der Crowd auch gemerkt. Du hättest da auch irgendwie einen Heuballen durch die Halle werfen können, wäre wahrscheinlich lauter gewesen. Weil es war halt zu keiner Sekunde hattest du das Gefühl, ja, Riho macht es. Da ist Gefahr für den Titel. Und wenn das du halt stimmt. Das so buchst,
wobei
können die beiden halt machen, was sie wollen. Diesen Impact, und deswegen, ich kann das nicht so, Entschuldigung, bin auch gleich fertig mit dem Monolog. Ich kann dieses Match gar nicht so richtig bewerten. Wenn du mich fragen würdest, war das gut oder schlecht, würde ich dir sagen, ist kein Wort, aber beschreibt so meine Gefühlslage. Weil, wenn es um den Titel gegangen wäre mit Spannung, dann wäre es vielleicht toll gewesen. Liegt es vielleicht nur daran, oder fand ich das Match nicht so doll, weil es halt nicht so doll war? Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand es nur einfach nicht doll.
Also ich fand es qualitativ sehr gut, aber ich bin bei dir. Ich habe zu keiner Sekunde irgendwie gedacht, dass Riho hier eine Chance hat. Und es war halt auch vom Aufbau her, ja, die ist halt rausgekommen, hat hier einen Save gemacht. Für mich war das so ein bisschen, also wenn ich es isoliert betrachte, ist es halt so, Mercedes Moné will halt mit den besten Wrestlerinnen, die sie irgendwo für AEW bekommen kann, geile Matches abliefern. Und es muss nicht immer unbedingt eine Story dahinter sein. Das ist halt bei einer Story-Driven-Geschichte schwierig, weil qualitativ, aber auch so wie Rio, Rio ist ja normalerweise wirklich gut, wenn die gegen große Dominante, also die wird gut wahrscheinlich funktionieren gegen eine Chris Deadlander, gegen eine Megan Bain, wenn die sozusagen hier von unten als kleiner Underdog gegen Powerhouse kämpfen kann. Mercedes ist jetzt nicht wahnsinnig viel größer und schwerer als die, aber wie die miteinander das Match gemacht haben, fand ich schon gut.
Siehst du, selbst da habe ich andere Eindrücke. Es gab sehr coole Aktionen, viele gute Aktionen, aber sehr oft habe ich das Gefühl gehabt, so dass sie sich nicht gut absprechen können. Weil da oftmals so Missverständnisse im Bewegungsablauf da waren oder mal was Unsicherheitmäßiges oder dass doch nachgegriffen werden musste und Mercedes gefühlt da irgendwie viel retten musste auch.
Das kann natürlich gut sein, wobei das spricht für mich auch für Mercedes, dass die halt sehr viel kompensieren kann, was.
Ja, definitiv. Aber sagen wir es mal andersrum. Das ist für mich eines der schlechtesten Matches auf der Card gewesen. Auch weil halt die Crowd komplett, da war halt nichts. Das war einfach weg. Und gerade wo ich am Anfang halt diesen Kritikpunkt sage, 6 Stunden Wrestling ist für mich zu viel, weil ich halt ein alter Mann bin, der einfach nur müde ist. Ich hätte hier drauf echt gern verzichten können. Bring dieses Match als irgendwie Main Event von Dynamite. Dann sage ich nichts gegen. Nutz es vor allen Dingen dafür, dass du halt weißt, wohin geht die Reise für Mercedes als nächstes. Wer ist die nächste Gegnerin? Ich habe gedacht, nach dem Match passiert vielleicht irgendwas. Aber eigentlich war das bedeutungslos.
Ja, es ist halt schwierig, weil du hättest jetzt hier, wen hättest du noch bringen können? Alex Windsor war zuletzt mit ihr irgendwie.
Ja, einfach ihre nächste Fädengegnerin. Genau, aber dass du irgendwas aufbaust oder so, aber.
Aber es war also vielleicht so mit jetzt hier die Zeit nicht wieder, jetzt haben wir gesagt, wir machen es ein bisschen schneller.
Achso, ja, schon
lange über das Match. Ja, also Rio hat, ich sag mal, die hatte gewisse Hope-Spots, die hat sehr schnell losgelegt, die hat teilweise auch hier Moves von Mercedes gebracht, sehr viele Suplexes auch, German Suplex, Northern Light Suplex. Im Endeffekt hat es halt nicht gereicht. Es gab dann, ja, sie wollte eigentlich so einen Octopus-Hold zeigen, auch da wieder Mercedes Moné schnappt sich irgendwie den Referee, nutzt dann die Ablenkung, sticht ihr ins Auge, es gibt einen Langblower, es gibt den Moneymaker, der auch da nicht wahnsinnig gut rausgesehen hat, muss ich sagen, und den Sieg und die Titelverteidigung. Aber ja, wie du sagst, wir wissen jetzt eigentlich bei Mercedes nicht, wie es weitergeht, in welche Richtung.
Ja, und das finde ich halt schade. Aber Titelverteidigung, nächstes Match, komm.
Ja, wo wir wissen, wie es weitergeht. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich habe es in eine andere Nicht-Headlock-Gruppe, mit der ich auch, wo ich weiß, dass die Leute AEW gucken, habe ich reingeschrieben, so, können wir dieses Match bitte in ein Museum hängen? Das war nämlich hier der Undisputed Title. Kazuchika Okada gegen Konosuke Takeshita gegen Masakura Torada. Also wahrscheinlich drei der besten, ja, Big-Match-Wrestler der Welt, die sich hier auch als solche, sage ich mal, präsentiert haben. Also von Masakura Torada, für alle, die ihn vielleicht noch nicht so viel gesehen haben, für den war das wahrscheinlich jetzt hier vor einem größeren AEW-Publikum das Breakout-Match wahrscheinlich.
Er war auch der geheime MVP vom Match. Das muss man auch ganz klar sagen. Man hat es, bei der Ansetzung war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte die ganze Zeit so, hey, mach doch dann direkt bitte Okada und Takeshita, wenn du darauf hinaus willst. Ich hätte diese Person Nummer 3 nicht gebraucht. So, dann gehe ich halt da miesepetrig, wie ich halt bin, rein ins Match und dann nutzen die das beim Booking nämlich genau aus. Dass eigentlich Okada und Takeshita nichts anderes vorhaben, außer von wegen, lass uns doch mal in Ruhe, wir wollen gegeneinander kämpfen. Und Dorada aber sagt von mir so, nee, hey, ich bin auch noch da, dafür liefere ich noch mehr ab, bis ihr mich halt ernst nehmt. Und das gefiel mir richtig gut, dass halt wirklich Dorada unfassbar viele spektakuläre Aktionen hatte. Ich hoffe, du hast sie aufgeschrieben, hast wahrscheinlich so 4 Seiten lang.
Weil ich habe sehr viele
notiert. Der Mann war unfassbar. Der hat an dem Abend einfach die Hütte abgerissen. Der wurde gefeiert von der Crowd, Standing Ovations, alle hin und weg, wie auf der Couch auch. So, und was aber dann halt zeitgleich noch war, dass jeder trotzdem seine Rolle hatte. Und in dieser geglänzt hat. Okada war sogar derjenige, den du am wenigsten gesehen hast, aber passt halt zu ihm, weil er ist halt der Opportunist quasi so gesehen.
Genau.
Takeshita ist halt dieser
smart, Power. Not hard, ne?
Genau, und Takeshita ist halt dieser Power-Kerl mit diesem Feuer in sich und der einfach viel zu gut ist, als dass du den als Heel ansehen kannst. Und diese Konstellation hat super gepasst und weshalb ich dieses Match halt auch mag und anders als viele Okada-Matches, es gab halt nicht diese langen Phasen, wo halt nichts passierte, dann wieder nächste Aktion, dann wieder nichts passierte, sondern hier war durchgehend Action. Und vor allen Dingen hatten die Aktionen alle einen Wert. Also außer bei Dorada, weil der macht 4 Milliarden Aktionen, da hat halt er das Gesamtbild einen Wert. Aber bei Takeshita und Okada war jede Aktion mit einem Hintergrund. Oder einfach sagst du mir, ah, ich beweise dir gerade, ich habe den besseren Elbow, ich habe den Move, ich kann das kontern, ich habe meine Antwort darauf. Eigentlich bin ich ja stärker als du. Das war richtig, richtig gut. Also bei dem Match gibt's 4000 Bananen nach oben, Daumen nach oben, 14 Doradas nach oben, alles nach oben.
Ja, und ich meine, Máscara Dorada, das muss man halt sagen, bei CMLL gibt es das beste Lucha Libre der Welt und Máscara Dorada ist der, der dort im Moment am besten ist. Der hat die Erfahrung, du hast natürlich spektakuläre Leute dort, wie einen Templario, wie einen Neon, aber die sind halt noch jünger, da geht auch nochmal eher was daneben und Máscara Dorada ist halt einfach der, da geht eigentlich nichts daneben und der liefert dir in jedem Match entsprechend als absoluter Weltklasse-Wrestler ab. Und hat er ja auch hier, und er hat das halt mittlerweile immer wieder so gemacht, weil Okada und Takeshita wollten ihn halt dann mal irgendwie so, ja komm, den Kleinen, den werfen wir jetzt mal aus, den kicken wir mal gemeinsam um. Und dann kommt er irgendwie plötzlich zurück und knallt die beide mit einem Double Hurricane Rana vom Top Rope weg und so. Also der hat sich da sozusagen hier nicht unterbuttern lassen, ist halt gekommen mit seinen Turnios. Dann gab es einen Code Red, 450. Takeshita hat ihn dann mal sogar zwischenzeitlich mit einem Brainbuster auf der Rampe, aber auch da, das hat ihn sozusagen nicht abgehalten. Und wir hatten eigentlich ja nur sehr, sehr kurze Sequenzen, aber das war absolut ja so gewünscht und geplant, wo wir Takeshita und Okada wirklich miteinander im Ring hatten. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich ein großes Match, das werden wir kriegen, weil die sind ja immer noch beide in der Don Callis Family. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen Okada, das Liebkind auch von Don Callis, weil der natürlich hier den Titel hat, also vielleicht zum Finish, weil die, also guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das wird wahrscheinlich eines der besten Matches des Jahres sein, was ihr sehen werdet. Aber also im Endeffekt, Finish war dann auch wieder eine, also das war halt wie ein G1 oder Tokyo Dome Finale in Wahrheit mit den Moves. Es gab einen Superplex von, ich habe sie mal aufgeschrieben, ich hoffe, ich kann es aus meinen Notizen wieder rekonstruieren. Es gab
ja, ich bin gespannt.
Es gab einen Superplex gegen Dorada. Es gab ein Raging Fire geben von Takeshita, wurde aber in ein Small Package gekontert. Dann soll es noch ein Raging Fire geben, wo er sich sozusagen hier rausgeflippt hat. Okada will ihm hier einen Rainmaker geben, da duckt er sich drunter weg. Dann gibt es sozusagen hier einen Elbow-Exchange nochmal mit Okada und Takeshita. Und dann kommt halt Okada mit dem Picture-Perfect-Dropkick, wo er hier kurzzeitig Takeshita ja aus dem Match nimmt und das nutzt er halt, um sich Dorada hier zu schnappen. Der bekommt den Rainmaker und so wie wir es auch vermutet haben und ich nehme mal an, ihr auch in der Preview das so vermutet habt, also wenn hier einer verliert in diesem Match, dann wird das Dorada sein. Und
wir wussten noch nicht, wer es wird. Wir wussten
also
nicht,
das war das vor der Ankündigung, genau. Und dann, ja, also auch wenn es Beast Mortos gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich klar gewesen. Also mich freut es persönlich sehr, dass es Dorada geworden ist. Ja, und dann hattest du natürlich diesen Stare-Down wieder am Ende mit Don Callis. Okada, der natürlich jetzt auch nicht irgendwie Interesse hat, das Ganze zu beruhigen und sagt, hey, super, tolles Match, sind wir wieder Freunde, sondern nein, der hält ihm natürlich den Gürtel noch ins Gesicht. Takeshita ist hier entsprechend angepisst und geht und das wird auch die Geschichte sein. Also jetzt sind die auch nochmal bei Dynamite in dem Team, da wird es auch nochmal ein bisschen kriseln wahrscheinlich.
Ja, das erste Match bei Wrestle Dream, was schon feststeht, würde ich
jetzt
sagen.
Ja, du darfst halt auch nicht vergessen, also Takeshita hat jetzt hier auch noch in 2-3 Wochen bei Destruction Kobe auch die Chance, hat den G1 gewonnen, hier den IWGP-Titel von Zack Sabre zu gewinnen. Das heißt, möglicherweise kommt hier dann auch der New Japan Champion, der hier sozusagen um den Nummer-2-Titel bei AEW fordert. Und das kannst du natürlich groß machen. Oder wenn du halt sozusagen, wenn du AEW einen ganz großen Gefallen tun willst, dann gewinnt hier Takeshita den Titel und du sagst, das Match gibt's, aber das Match gibt's eben im Tokyo Dome als Main Event. Und also Okada sozusagen wieder zurück bei New Japan um den Titel, wahrscheinlich in dem besten Match, das du bringen kannst, wäre auch eine Variante. Also wenn du den Tokyo Dome pushen willst und da den Kollegen von New Japan unter die Arme greifen willst, dann gibst du ihnen sozusagen, dann schenkst du ihnen dieses Match.
Ich glaube, das machen sie nicht.
Aber es ist halt die Frage, also ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Match bekommen werden. Ich weiß nicht, ob schon bei Wrestle Dream sein wird Ob es vielleicht erst bei Worlds End am Jahresende sein wird, gucken wir mal. Aber die werden natürlich hier, also das sind so klassisch diese beiden Züge, die hier mit Vollgeschwindigkeit aufeinander zufahren und irgendwann wird es einen großen Crash geben.
Ja, und Takeshita ist danach frei.
Genau, und ja, apropos, ich glaube, schöner als die zwei Züge, die aufeinander fahren und
wo es einen
Crash gibt. Ja, John Moxley gegen Darby Allin. Coffin Match.
Zwei Särge, die aufeinander fahren.
Zwei Särge, die mit Hochgeschwindigkeit aufeinander prallen.
Ja, was soll man dazu sagen? Zusammengefasst, es ist genau das gewesen, was wir erwartet haben, außer im Finish. Kann man das erstmal so zusammenfassen? Ja, ne?
Ja, also es war, mach die Augen zu und stell dir John Moxley gegen Darby Allin in quasi einem Match ohne Regeln vor und du kriegst genau das.
Ja, und da kriegst du auch Gabeln und da kriegst du auch einen Moxley, der seine Rasierklinge zum Bladen zwei Minuten lang in der Hosentasche sucht. Das war auch funny. Es geht auf die Ohren. Beim letzten Mal ging es bei Darby Allin aufs Ohr, jetzt bei Moxley. Fassen wir einfach zusammen. Also es ging eigentlich so los, wie ich es auch erwartet habe. Ich bin ehrlich, ich habe gerade gedacht, okay, einer kommt von beiden raus, der andere attackiert. Am meisten Sinn macht Moxley kommt zum Entrance. Und Darby Allin sagt halt, ich warte gar nicht so lange, sondern im Publikum spricht er ihn an, genauso ist es passiert. Die ballen sich erstmal schön durchs Publikum, geben sich's dort und.
Ja, der erste Move war die Attacke, der zweite Move war, ich kletter hier mal auf die Ränge hoch, stell mich aufs All-Outside über so einen Backstage-Ausgang, ja,
spring und einfach
von dort einen Coffin Drop runter.
Ja, es war quasi Versuch Nummer eins, wie kann ich mich umbringen? Also, Darby Allin ist dabei, immer mehr Varianten zu finden. Das war schon heftig, das sah schon heftig aus und.
Und dann ja, wie du sagst, aufs Ohr, also Darby Allin, das war dann so, als sie haben dann durch die Crowd ein bisschen gedauert, bis sie dann so ringside waren. Und Darby Allin beißt dann hier, also macht hier den Mike Tyson, der beißt hier wirklich Moxley ins Ohr, aber jetzt nicht so, ich beiß mal kurz hinein, sondern das ist so, ich für alle, die vielleicht einen Hund haben, also wenn dein Hund so ein Schweineohr zum Knabbern bekommt, so, der beißt da auch nicht einmal rein, der beschäftigt sich eine Zeit lang mit dem Ding. Und Darby Allin war sozusagen hier der Hund und ja, Moxley war das Schweineohr. Ich glaube, der hat irgendwie eine halbe Minute dann herumgekaut und irgendwann, ja, hat das Ding mal ordentlich zu bluten begonnen.
Ja, na, das ist gesuppt. Und wobei ich zugeben muss, insgesamt habe ich mit mehr Blut gerechnet. Weil das war die größte Wunde. Nein, ich fand das jetzt nicht schlimm, aber du kennst ja Darby Allin, du kennst halt vor allem Moxley. Das war eigentlich die einzige richtig große Wunde. Dann gab es halt später noch auf dem Kopf durch die Gabel. Aber ich habe eher Sorgen um Darby Allin gehabt. Ich habe jetzt gedacht, okay, der springt wieder durch Glas oder sonst was. Also dafür war es relativ human, was den Blutfaktor angeht.
Ja, und es war dann, also ich glaube, einer der ersten großen Spots war so Moxley, der zunächst mal hier diesen, also waren mehrere Särge, waren sozusagen hier ringside, hat dann einmal irgendwie umgeworfen und hat sich dann aber doch anders überlegt und hat den dann, ja, so hochkant eigentlich aufgestellt und quasi so mit dem Deckel offen stand das Ding hochkant da, so wie eine Telefonzelle oder so.
Aber Allen ist Versuch Nummer zwei, sich umzubringen.
Ja, genau. Er steht dann so hier davor und plötzlich kommt hier, das war auch sehr schön vom Kamerawinkel, weil du hast ihn hier nicht irgendwie anlaufen gesehen, sondern du siehst ja eigentlich im Moxley, der gerade vor dem Ding mit dem offenen Deckel steht und plötzlich kommt hier der Darby Allin Torpedo angeflogen, ungebremst. Ich glaube, der ist mal selber ordentlich mit dem Kopf hinten in diesen Sarg hineingeknallt. Und dann sind sie hier mal beide sozusagen in dem Sarg drin gelegen und dann auch Moxley, der so, ja, der natürlich hier der alte Hautdegen und Kämpfer ist. Aber als der so das erste Mal im Sarg gelegen ist, ist er dann schon sehr, ja, mit sehr schockiertem Gesicht raus und hat sich mal ein bisschen sammeln müssen.
Ja, mach ruhig weiter. Ja, ich will nur wissen, wie viele Details willst du einbauen oder wollen wir eben auf die emotionalen Punkte gehen? Weil die wichtigsten Punkte waren für mich halt noch andere, die später kamen.
Ja, also was halt mal zunächst passiert ist, es sind ja, also dass der Blackpool, nicht der Blackpool, ich glaube, die Death Riders sind rausgekommen, also Marina war sowieso dabei, dann haben hier Claudio, Jutta und Garcia und dann haben die mal einen Sarg, ja, gemeinsam in den Ring hinein. Marina hat vorhin auch mal ein bisschen die Seile gelockert, dass da überhaupt das Ding unter, das haben wir wahrscheinlich vorher ausprobiert und gesagt, Moment mal, Seil ist zu straff gespannt, das Ding kriegen wir in den Ring nicht rein, dann müssen wir mal irgendwie uns überlegen, was müssen wir quasi machen, um das Ding in den Ring zu kriegen?
Aber es wirkt ein bisschen komisch, oder? Also dieses so, also dass die vier das halt oder die fünf das reinschieben in den Sarg, das ist ja schon gut, aber das anschließende Rausgehen, das war halt so komisch. Die kommen auch relativ emotionslos vom Gesicht her, von den Gesichtsausdrücken her, machen da eben schnell und gehen dann wieder.
Ja, also Moxley hat sie ja auch weggeschickt, explizit.
Genau, aber ich fand das halt so, es war so komisch, dass sie auf einmal dann so kam und dann so.
Ja, ja, das stimmt.
Dann nicht. Aber ja, das ist einer der wichtigen Punkte nämlich von mir, dass Moxley, weil das zieht sich ja später durch, sie wegschickt und ja auch irgendwas sagt von mir so, ja, nee, das ist es hier diese einzige Chance, diese letzte Chance, ich mach das selber.
Genau.
Ich weiß nicht, warum er davon Chance gesprochen hat.
Ja, und was jetzt auch noch war, auch hier wieder natürlich Brian Dallison, der ja in diese Story wirklich auch involviert ist, wo sie auch die Kommentatoren gesagt haben, ja, Dallison, das muss für dich ja besonders hart sein, weil du darfst ja hier nichts machen. Du hast ja Darby Allin im Interview am Mittwoch dein Wort gegeben, du wirst hier, egal was passiert, nicht eingreifen. Und Dallison hat das natürlich auch sehr, sehr gut verkauft. Und dann, ja, dann hat er die entsprechend eben weggeschickt. Dann hat er mal die Hand von Darby Allin im Sarg eigentlich eingeklemmt.
Ey, das sah unfassbar auer aus, ne?
Ja, absolut, absolut. Und was gab's noch? Und dann gab's ja, genau, dann hat sich hier Darby, da hat er im Ringpolster, unter dem Ringpolster offenbar seine Gabel versteckt vom Frühstück. Die hat er sich dann geholt und hat hier mal schön Moxley in den Kopf reingestochen.
Gehämmert.
Genau.
Da auch wichtiger Moment beim Kommentatoren, weil wir bei Dallison sind. Der war ja fast dann wie im Rausch. Der hat ja im Grunde genommen diese Neutralität, ja, die genau, was wir den Kommentatoren eh gar nicht haben, hat er halt komplett
gelegt. Ich habe es aufgeschrieben, weil es gab dann einen Coffin Drop nach draußen und dann plötzlich hörst du hier Brian Dallison gesagt, so, ich habe versucht hier objektiv zu sein, aber fuck it, let's go Darby. Ja. Und dann war er halt voll in der Supporterrolle drinnen.
Ja, vor allem richtig anfangen, fangen so, ja, jetzt hier, mach ihn fertig, mach ihn endgültig fertig, ja, mach ihn, das hat er verdient. Und sonst, also der war halt richtig in diesen Rausch drin und anschließend kommt dann noch die Tüte ins Spiel.
Ja, genau. Also es gab ja dann noch den nächsten Versuch von Darby Allin, sich umzubringen, nämlich den Coffin Drop auf Moxley auf einem geschlossenen Coffin draußen.
Und der ist genau auf die Kante, ne, auf diesem Mittelteil gelandet.
Ja,
das sah so hoch aus.
Dann holt er dann bekommt Moxley noch die Gabel, dann, ich glaube, dann sticht noch Darby in die Augen von Moxley mit der Gabel hinein. Genau. Und irgendwann, und das fand ich auch sehr schön, dann waren sie draußen und Brian Dallison so ganz nonchalant, hat er plötzlich so eine schwarze AEW-Sporttasche, die er so ein bisschen beiläufig am Kommentatorenpult am Boden Richtung Darby schiebt und dann noch so tut, als würde er nichts sehen. Und Darby holt sich das Ding und wie du gesagt hast, da ist dann die Plastiktüte drinnen. Also das, was sozusagen hier Dallison wohl eingefordert hat, gesagt, okay, ich mische mich nicht ein, egal was passiert, aber versprich mir ein Ding. Und das eine Ding war wohl, ja, bring doch mal Moxley für mich um.
Gleiches Recht für alle quasi. Nee, ich fand den Moment super. Also vom Storytelling her hat mir das unfassbar gut gefallen, weil so sehr ich die Moxley-Matches zuletzt halt nicht mochte, weil du halt auch immer weißt, am Ende gibt es einen Eingriff und dadurch, ja, schön groß schon mal das Finish, was gleich kommt. Ich fand das super, weil das dadurch sich so ein bisschen abschießend angefühlt hat. Jeder weiß, was man halt Dallison angetan hat und dann Darby Allin ist ja auf dieser Redemption-Tour quasi. Das ist ja seine Storyline. Und dass er das einsetzt, auch zeitgleich mit der Mimik, die er dabei hatte, das war ja komplett psychopathisch, wo ich dachte, hoffentlich passt er auch wirklich auf, dass Moxley ein bisschen Luft kriegt.
Genau.
Spoilerwarnung hat er beim zweiten Mal nicht. Aber da hat Moxley irgendwann die Tüte aufreißen müssen, weil er echt keine Luft mehr bekommen hat.
Genau, also zunächst hat er mir mal die Tüte über den Kopf gegeben. Dann gab es aber hier noch also von Darby Allin gegen den ja eingetüteten Moxley an den Code Red. Da ist die Tüte dann auch wieder runtergefallen. Dann hat er ihm die nochmal raufgegeben und ja, Moxley hat die dann halt irgendwann zerrissen, was die Fans auch zu einem This is Murder Chant aktiviert hat. Ja, und dann dachtest du eigentlich, jetzt war's das hier mal bald für Moxley. Also der ist jetzt eigentlich ja fast bewusstlos, muss hier nur noch in den Sarg hineingelegt werden. Aber haben wir natürlich auch vergessen, die Death Riders, da gibt's ja noch ein Mitglied, den wir jetzt länger nicht gesehen haben, verletzungsbedingt, nämlich Pac. Und der taucht hier auf. Und der, ja, schnappt sich hier Darby Allin und auch der, das ist, glaube ich, Versuch Nummer 4 oder 5, Darby Allin zu töten.
Ja.
Es gibt nämlich so einen Razor's Edge übers Top Rope nach draußen auf wiederum diesen Sarg, der da draußen noch rumsteht. Und dann hat Pac auch eine Bodybag mit, haben wir zuletzt auch von Darby Allin gesehen, als er hier Gabe Kitt ja weggeschleift hat, kommt Darby mal in die Bodybag hinein, wird in den Sarg hineingelegt und Moxley, der völlig fertig ist, schafft es noch irgendwie, den Deckel zuzutreten. Aber aus der liegenden Position und dann kommen auch die restlichen Death Riders und ja, wie Sargträger quasi tragen sie dann Darby Allin im Sarg weg. Also die Hardcore-Version von den Undertaker-Druiden. Ja, dann sehen wir mal vorerst Darby Allin nicht. Und ja, Bryan Danielson ist natürlich völlig fertig am Kommentar.
Nummer 1, Pack war beim Friseur und das sah komisch aus. Ich habe ihn erst nicht wieder erkannt, ich habe ein bisschen gebraucht.
Der hat jetzt so halblange Haare, ja.
Nummer 2, mir geht das so unfassbar auf die Nüsse, dass bei Moxley einer eingreift. Und Nummer 3, meine größte Befürchtung in der Preview war, dass sie wirklich diese Storyline nicht beenden werden an diesem Abend, sondern nur weiterführen werden. Also genau das ist gekommen. Aber ja.
Können wir auch gleich darüber reden, weil es ist ja in dem Sinn egal, wann wir es erzählen. Also das hat ja jetzt mit der Position eh nichts zu tun. Also wir hatten dann ein paar Matches dazwischen und vor dem Main Event gab es dann eigentlich noch ein Segment.
Genau, wo halt auch wieder Moxley die anderen halt wegschickt und da war halt der Sarg mit Darby.
Genau, also sie waren Backstage und also der Sarg steht halt so am Boden und Moxley hält quasi so eine Art Trauerrede und sagt, ja, also wir wollten das nicht, aber es ist halt, wie hat er gesagt, so, es ist für ihn halt unter den besten Umständen so geendet, wie es halt kommen musste und so. Ja, und schickt auch wieder, warum ich nicht genau weiß, warum die anderen weg und sagt doch irgendwie so, ja, also er muss das jetzt irgendwie alleine noch.
Ja, das hat was Persönliches. Der hat ja auch zwischendrin, ich weiß nicht, ob dabei oder im Ring noch, hat er irgendwie gesagt, hier nach Motto, eigentlich liebe ich dich ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht pissed bin wegen dem Finish. Weil das für mich halt sich nach was sehr Persönlichem anfühlt, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil Moxley ist, sagen wir mal, drehen die Zeit zurück, wie fing er an, das ist nicht mehr deine Company, bla bla bla. Und vor allen Dingen wollte er, dass die Leute aufstehen. Und es kann halt schon sein, dass man halt gerade diese Geschichte erzählt, dass Darby Allin einer der wenigen ist, von denen er halt was gehalten hat, weil das halt so auch so ein Fighter war wie er selber.
Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass quasi John Moxley als Anti-Held eigentlich ein Babyface ist, weil er will ja eigentlich nur, dass diese Kids, die sonst nur Backstage sitzen und auf ihren Handys herumdaddeln, dass er endlich mal irgendwie sich Eier wachsen lässt, aufsteht
genau,
und quasi in die Zukunft führt.
Aber dass der Auserkorene quasi Darby Allin von ihm ist. Und zwar die ganze Zeit schon gewesen ist. Und dass er halt das aus ihm rausholen möchte, geh diesen einen Schritt und nach Motto, töte mich, dann bist du halt der
Beste. Und Darby Allin hat sich das zu Herzen genommen, weil was passiert hier? Plötzlich fliegt der Deckel vom Sarg auf. Darby hat hier noch, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, es kam auch so eine Eisenstange zum Einsatz, die Darby da noch irgendwie hatte. Und auch sehr schön, haut sozusagen hier mit der Eisenstange Moxley mal schön auf den Kehlkopf. Der, ja, fällt mal um und kriegt wahrscheinlich auch keine Luft mehr. Ja, und dann kommt, also Moxley schließt quasi sozusagen hier Moxley in so eine Bodybag ein, hat dann mal auch so ein Brecheisen oder einen Schraubenschlüssel oder irgendwas in der Hand und dann sagt er auch so, also du hast gesagt, du willst AW sozusagen niederbrennen, auf die Grundfesten runterbrennen, ja, dann sei nicht überrascht, wenn ich dich hier auch ins Feuer werfe und dann, gibt es hier den Feuerzeug-Benzin, der sozusagen hier über diese Bodybag geschüttet wird und dann zündet er hier tatsächlich Moxley in der Bodybag an. Das Ding brennt zum Glück nur kurz, brennt aber sozusagen in Gesäßgegend ein Loch rein. Also ich hoffe, Moxley ist
aber echt okay. In einer Sekunde.
Ja, ja, und dann sind sie auch zum Glück sofort mit Feuerlöscher. Ich meine, als die mit dem Feuerlöscher kamen, war das Feuer eigentlich schon wieder aus, zum Glück. Mhm. Aber ja, und er hat dann nämlich noch, es war sozusagen so ein Spray, den er hatte. Und dann hat er sozusagen hier in das brennende Ding, hat er hier noch mit dem, also weiß nicht, soll man natürlich zu Hause nicht machen, vielleicht hat es der ein oder andere.
Ja, jeder hat es schon gemacht.
So hier die Feuerzeug- und Haarspray-Geschichte. Also das hat er hier noch ein bisschen. Ja, war eine wilde Sache. Und dann haben sie ihn natürlich auch gleich mal weggezerrt und auch. Und da war dann Bryan Danielson wieder so ein bisschen die Stimme der Vernunft, die auch gesagt hat, so, naja, also, ja, man muss halt wirklich aufpassen, weil diese eskalierende Gewalt ist natürlich auch nicht gut.
Weil ich finde, Danielson ist für mich der Grund, warum die Story sich halt, oder warum ich mir gerade im Kopf eine richtig, richtig große Story und Symbolik und Character Development spinne. Weil er hatte. Beim Moxley-Darby Allin-Match ist er ja quasi ausgerastet, hat immer weiter angeführt von, hey, mach den fertig. Dann hatte er aber nach dem Match, während seine Kollegen dann halt, natürlich anfangs sind die geschockt, aber bei den nächsten Matches haben sie normal kommentiert, war er komplett noch so, auch von der Mimik her, wo man die gesehen hat, der war komplett in Gedanken. Er hat sich sehr Sorgen gemacht und Co. Und es wirkte fast so, als würde er sich Vorwürfe machen oder sonst was. Und anfangs war das halt, dass er sich Sorgen um Darby Allin macht, wie geht es denen jetzt? Aber im Verlauf des Abends, halt noch gegen Ende hin, hat er sich eher Gedanken gemacht, von wegen so, ja, oder hat er das ja auch angemerkt, dass so etwas auch was mit einem machen kann. Und dass er jetzt quasi eher dran gedacht hat, von ja, was passiert mit Darby Allin in seinem Kopf? Was wird es also aus dem? Wird er jetzt komplett Psycho und durchdrehen und Co.? Und das gefiel mir richtig gut. Also dieses Storytelling durch Danielson und diese Entwicklung, dass halt du als Zuschauer ja angepriesen bekommst, ja, warte mal, es kann auch sein, dass Darby Allin nicht nur daran kaputt geht körperlich, sondern dass es vielleicht auch mental was bei ihm richtig kaputt machen kann.
Absolut, ja. Nein, also da bin ich sehr auch gespannt, in welche Richtung man die Geschichte weitererzählt. Weil das hat halt wirklich, sage ich mal, das ist halt eine wirklich mehrschichtige Storyline, wo du halt auch sehr viel drumherum noch machen kannst. Und vor allem, irgendwann mal wird man diese Geschichte auch wirklich zu Ende erzählen müssen, wenn dann wirklich Moxley mal sagt, okay, also in Wahrheit, wann sind die Death Riders eigentlich Geschichte? Das müsste eigentlich der Moment sein, wo Moxley sagt so, mich braucht's eigentlich nicht mehr. Also jetzt ist AEW dort, wo ich sie eigentlich damals hinhaben wollte und quasi meine Arbeit ist hier getan. Und wenn das vielleicht wirklich so ist, dass man sagt, ja, Darby Allin ist wirklich dann der das ganze Ding anführt und der jetzt hier wirklich sich als Leader herauskristallisiert hat und der diese Company in die Zukunft führen kann, dann kann vielleicht ein Moxley auch sagen, okay, eigentlich bin ich raus und was soll ich noch machen? Ich habe euch jetzt quasi gezeigt, wie es geht, jetzt macht was draus.
Ja, hey, ist alles möglich. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ein bisschen Angst habe ich, weil die ja immer eine weitere Steigerung einbauen. Was kommt als nächstes? Aber das werden wir halt sehen.
Ja, also wir hatten ja schon fast alles. Wir hatten Glas, wir hatten Feuer, wir hatten...
Ich will nicht drüber nachdenken. Lass das nicht machen. Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Apropos alles nicht gut. Das ist meine Überleitung zum nächsten Match und ich habe eine Krawatte. Ich hab so einen Hals. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Gute Frage. Ich fand das Match als Match tatsächlich nicht schlecht. Ich hätte es nicht als Vorbild gebraucht. Ich hätte mir eigentlich ein Singles-Match zwischen Tony und Tekla gewünscht gehabt. Hätte man halt nicht das Ergebnis bekommen, das wir bekommen haben und wahrscheinlich hat man sich dabei irgendwas gedacht.
Also es geht natürlich um die AEW Women's World Championship. Statlander, Toni Storm, Hater, Tekla. Ließ sich erstmal gut. In der Preview habe ich gesagt, gefällt mir nicht, weil es gibt keinerlei Aufbau. Und wenn das halt nur daraus besteht, von ja, ich will gegen dich kämpfen und du auch noch, ist das für mich eine schlechte Voraussetzung, weil ich als Fan dann sage, okay, der Titel will ja, nicht wechseln, weil es hätte gar keinen Wert.
Ja, und vor allem der Aufbau hat insofern halt keinen Sinn gemacht, weil das ist ja irgendwie passiert nach so einem Multiman-Match, wo dann Toni Storm plötzlich rauskam oder im Ring war und so wahllos gesagt hat, du, Ding hier, Four-Way. Und erstens mal, warum gerade die vier, warum nicht, weiß ich nicht. Da war auch ja. Ein Hart, eine Sky Blue, sonst irgendjemand dabei, eine Queen Aminata, keine Ahnung mehr. Und vor allem, Toni Storm ist halt, da kann man sagen, die ist halt, der Charakter ist geistig nicht normal, der trifft wahrscheinlich nicht immer nur rationale Entscheidungen. Ja, normalerweise sage ich ja nicht, ich will hier ein Four-Way-Match haben, wo meine Chancen sind, egal wer gepinnt wird, und also drei Leute können mich raushauen und wenn einer den anderen pinnt, habe ich auch verloren. Kein Champion wünscht sich eigentlich ein Multiman-Match in Wahrheit.
So, aber jetzt zum Beispiel dann das Lob von mir, der Trailer vor dem Match.
Ja, der war fantastisch.
Der war unglaublich gut. Und danach hatte ich auch irgendwie Bock auf dieses Match.
Das war nämlich so ein 70er-Jahre Exploitation-Style.
Ja, Hollywood-Trailer. Ich fand das... Ich habe danach nur... Das ist ein bisschen auch frustrierend. Ich habe danach noch zu Sarah gesagt so, bitte, ich möchte vor jedem Toni Storm-Match so einen Trailer haben, wo sie dann auch spricht, so eine Art Film-Trailer. Weil das hat so Bock gemacht. Und nur, ich weiß, das gibt es halt erstmal danach nicht. Dann kommen wir auch zum Match. Hier hat für mich halt außer das wrestlerische Können nichts gestimmt. Du hast einfach Zutaten, wo ich persönlich, das ist rein subjektiv, ne? Also jetzt kann jeder das gerne anders sehen, kann ich komplett verstehen. Aber du hast ja Zutaten, dass du eine Toni Storm hast, die den Titel super repräsentiert, die sehr dominant ist, die richtig intensive Fäden gewonnen hat. Die ist, glaube ich, 7 Monate lang den Belt hatte jetzt, wo er klar war, diejenige, die diesen Belt von ihr nimmt, kriegt dadurch einen riesen Push. Und ich glaube, ich spreche mal einfach für alle, weil ich bin jetzt mal almighty, jeder Fan wünscht sich doch dann, okay, das soll in Folge einer richtig großen persönlichen Fehde passieren, dass dann irgendjemand sie vom Thron stürzt. Aber das ist eine richtig große Sache. Dann hast du ja dieses Match mit vier Wrestlerinnen, wovon halt alle drei vom Aufbau her nicht dieses Standing haben, dass man sagen würde, eigentlich klassisch so Titelträgerin momentan. Die könnte es werden, weil die wurden gar nicht richtig aufgebaut dafür. Ich hätte am meisten Bock auf Tekla gehabt, bin ich bei dir. Olaf im Übrigen auch. Aber dann hast du halt schon diese Konstellation, die schwierig ist. Und dann ist das Match auch noch relativ kurz. Und dann machst du es noch nicht einmal so, dass Toni Storm verliert, weil jemand anders gepinnt wurde, sondern lässt sie quasi selber clean verlieren von Chris Statlander, die das 78. Mal gerade ihre Richtung und Gimmick und sonst was geändert hat in den letzten Monaten. Das ist ja Katastrophe. Also ich verstehe nicht, warum man das so bookt.
Also ich glaube, man hat mit Stadler tatsächlich auch was vor und auch da wieder hier Richtung Death Riders, weil da war ja auch wieder Wheeler Yuta war zu Beginn da, hat sie wieder irgendwie angequatscht. Sie hat
okay, das kann alles sein, aber das hättest du aufbauen müssen, wenn du sagst, du gibst Statlander den Titel. Wie gesagt, wir reden von 7 Monate Regentschaft in richtig großen Fäden, die beendet wurde, gerade, clean, einfach so, nebenbei, in einem Match, das sich anfühlte wie ein Dynamite-Match. Das kannst du nicht machen.
Oder das stimmt schon.
Siehst du das anders?
Davor war aber irgendwie eigenartig. Also entweder hast du ja wirklich sagen müssen, ist ein Singles-Match mit Statlander, wenn du halt Statlander sozusagen hier, weil die hat das hier die ist ziemlich lange schon dabei, hat jetzt zum allerersten Mal hier einen Women's Title bekommen. Es gibt diese Backstory mit den Death Riders, es gibt immer noch diese Backstory mit der Conglomeration, also Harley Cameron, die ja dann auch nach dem Match rausgekommen ist, mit ihr gefeiert hat, ist ihre Freundin, Willow aber nicht. Also da wäre ja, sage ich mal, genug Storyline-Fleisch da, dass du das auch in einem Singles-Match legitimierst. Oder, ja, wie du sagst...
Es wurde ja auch nichts angedeutet, dass in diesen Bereich gehen könnte.
Wobei, sie haben es ein bisschen rückwärts erzählt, weil Chris Statlander hat dann auch, ich glaube, bei der Pressekonferenz gesagt, und da, in die Richtung wird es gehen. Also grundsätzlich gutes Match, gutes Wrestling-Match. Tekla hat hintereinander 3 Spider-Suplexes gezeigt. Geile Sache. Ich glaube, Chris Statlander hat auch beim Scrum dann gesagt... Sie will jetzt hier ein Single, also lustige Geschichte, sie will jetzt hier ein Singles-Match gegen Toni Storm haben, weil sie hat jetzt hier ja Toni Storm schon zweimal quasi gepinnt und sie will sie jetzt auch wirklich in einem Singles-Match pinnen, weil es war jetzt auch wieder, sie hat wieder den Wheeler Yuta, den Seatbelt Cradle hat sie quasi gezeigt, aber eben gegen Toni Storm und hat Toni ja sozusagen hier direkt gepinnt im Finish.
Ja, was soll man das als Fan bringen? Also nicht an dich gerichtet, sondern an sie gerichtet. Ich denke halt so von so, ja, du willst ein Singles-Match gegen sie, ja, das hättest du eigentlich so haben müssen, wenn du das die Titel gewinnst. Mich regt halt einfach nur auf, das ist aber bei mir allgemein so. Wenn du etwas hast, was kostbar ist, und das sind halt nur mal Streaks, oder das sind halt Standing-Sachen bei Personen, die halt einfach so gut sind, dass du halt weißt, oh, das wird echt schwer. Wer sollten diese Personen vom Thron stürzen? Wenn du das wegwirfst, das nervt mich unfassbar. Vor allen Dingen, ich mag Chris Statlander total. Aber die hat vor 3 Wochen noch irgendwo in dem Midcard-Bereich oder Mid-Undercard-Bereich irgendwie ein kleines Segment gehabt. Da ist nicht so, dass ich sage, vor 2 Monaten war die ja eigentlich schon fast nah dran bei dem Haupttitel. Die hat in dieser Region vom Aufbau her, nicht wegen für sie als Person, sondern vom Aufbau her, aktuell ja noch nichts zu suchen. Und deswegen war die Ansetzung ja auch so komisch oder wurde auch von sehr vielen Fans als komisch angesehen. Sie ist eine fantastische Wrestlerin, aber jetzt hat sie auch auf einmal wieder eine andere Musik und jetzt redet man auf einmal wieder von ein bisschen Spacey und keiner weiß, wofür sie steht, kriegt aber in dem Moment den Titel. Und zwar nicht nur, dass du halt im Four-Way hast du doch die Möglichkeit, lass sie doch jemand anders pinnen. Zumindest das, um irgendwie die Titelträgerin, die halt so lange diesen Titel trägt, in so großen Matches, du die schützt vom Standing her. Ich habe zuerst gedacht, ja, vielleicht ist Toni Storm auch unfassbar verletzt und hat jetzt demnächst eine Pause. Dann ist es immer noch der falsche Weg. Weil im Four-Way darfst du eigentlich den Champion nicht so verlieren lassen von jemandem, der nicht mal aufgebaut ist, ohne Storyline. Also es ist einfach bei mir eine Grundsatzdebatte. Ich fand das Match schrecklich dahingehend im Nachhinein, weil ich einfach das Finish gesehen habe. Das Match selber war unterhaltsam, aber ich konnte hier gerade komplett ausrasten mit so einer Krawatte. Weil ich finde das schlimm, weil das ist so eine richtig weggeworfene Chance.
Ja, aber es wird, also man wird es halt irgendwie hinten nach versuchen müssen zu erzählen. Mit Singles Match, wo sie dann tatsächlich gewinnt, mit irgendwie Death Riders Geding, wo sie dann wahrscheinlich hier auch, also es wird wahrscheinlich mal wieder auf eine große und dann wahrscheinlich auf die wirklich große Fehde mit Willow, schätze ich mal, herauslaufen, die dann vielleicht auch mal zum ersten Mal einen Titel gewinnen darf, was ja auch schon überfällig ist. Und das Einzige, was ich halt bei Toni Storm sage, ist, also ja, langer Streak, war jetzt schon 4-mal Champion. Der Vorteil von dem Toni Storm-Charakter ist, der braucht in Wahrheit, der muss nicht Champion sein, die funktioniert auch ohne Titel und die funktioniert vor allem auch, und das war ja was, was wir bei AEW ein bisschen auch immer kritisiert hat in Vergangenheit, dass man gesagt hat, na die großen Storylines mit den Frauen, die sind eigentlich immer nur in Titelmatches, und ich glaube mit einer Toni Storm ohne einem Titel kannst du trotzdem sehr, sehr gute Stories erzählen und du brauchst eigentlich nicht einen Titel als Plot-Device, um das irgendwie spannend zu machen. Also das ist für mich...
Nein, ich brauche ich auch nicht.
Das wäre für mich die einzige Bereicherung, dass ich sagen kann, okay, dann habe ich hier mein World Women's Title geschehen, ich habe mein TNT-Title, also mein TBS-Title geschehen und ich habe noch die Toni Storm-Storyline, wo ich auch nochmal eine Frauengeschichte gut erzählen kann. Aber wie die dann aussehen wird, weiß ich auch noch nicht.
Ich tick halt bei sowas immer ein bisschen anders als du. Ich möchte nicht derjenige sein, der mir dann das Warum erklären muss, sondern ich will, dass mir das AEW erklärt. Ich will auf die Reise mitgenommen werden.
Das wäre natürlich optimal, wenn
die uns... Also gerade bei den großen Titeln, also die Haupttitel, die muss man mir erklären, immer. Wenn man das nicht macht, wenn er gewechselt hat, finde ich das immer doof. Aber was ich nicht doof fand, komm, mach mir erstmal langsam Deckel drauf. Das nächste Match, und wo ich jetzt vorhin diesen langen Monolog gehalten habe, du darfst jetzt sehr viel reden, weil ich sag zu diesem Match nicht viel, weil ich möchte schnell durchspringen. Nur Nummer 1, schaut es euch an. Nummer 2, es war ein sehr, sehr cooles Leitermatch, was sehr kreativ war, wo man auch mal gesehen hat, dass jemand auf der Leiter stehend getragen werden kann. Es waren coole Spots, es war ein super Finish, es hat einfach nur Laune gemacht. Das waren fast 25 Minuten, die so runtergingen und ich einfach nur meinen Spaß ohne Ende hatte. Das war's, ja. Mehr sage ich dazu nicht.
Nummer 3, also man kann es natürlich wieder mit dem vorigen Match ein bisschen in Connects bringen. Es war halt, man wollte halt ein geiles Multi-Man-Tag-Team-Leiter-Match haben. Auch hier ist die Frage, ja, natürlich war es wahrscheinlich mit diesen 4 Teams unglaublich spektakulär und es war ein fantastisches Match. Also ich bin bei dir, schaue ich das an und die Spots, die da passiert sind, auf 2, 3 möchte ich gerne eingehen, aber wenn ich die alle runterrattere, dann sprechen wir da jetzt 20 Minuten über das Match, also fast so lange, wie es gegangen ist, weil es ist fast jeder Spot erwähnenswert, der da passiert ist. Aber auch hier ist die Frage, hätte man das nicht irgendwie mit Brodido gegen Young Bucks auch erzählen können? Ja, wahrscheinlich so nicht, aber was hatten wir denn? Wir hatten hier Hedges Hero und Josh Alexander, die Young Bucks, Chad Speed und natürlich Brodido als Tag Team Champions. Und ja, stellt euch diese 4 Teams vor in einem Leitermatch und das ist ungefähr das, was ich gekriegt habe. Also du hast jetzt gesagt, gab den Spot, wo zum Beispiel hier Kevin Knight auf der Leiter war und 4 Leute schnappen sich die Leiter und tragen sie weg. Und ich glaube, den spektakulärsten Spot in dem Match oder den athletisch beeindruckendsten war, wer war es denn? Ich glaube, es war Mike Bailey, der sich hier Nick Jackson war auf der Leiter, Mike Bailey kommt von hinten, setzt sich den auf die Schultern und Kevin Knight ist ja jemand mit einer unglaublichen Sprungkraft und der hat halt einen Move, den hat er schon mit Kushida in Japan bei TNA gemacht und jetzt halt auch, also der springt hier aus dem Stand nach oben und springt quasi in den Dropkick gegen den Typen, der auf den Schultern von mir anders sitzt, also über jetzt die Größe eines normalen Menschen drüber und ist jetzt hier auf den Schultern, der will hier seinen Spot machen, der springt hoch und plötzlich, und auch da wieder, dieses Timing.
Das Timing war geisteskrank.
Matt Jackson hängt so in der Ecke, der Typ springt hoch in der Millisekunde, wo das passiert, stürmt Matt Jackson nach vorne und schafft es sich so unter Kevin Knight zu positionieren, dass der im Sprung auf seinen Schultern landet. Und dann gibt es so einen Chicken Fight Spot zwischen Nick Jackson und Kevin Knight. Also das war einfach athletisch unglaublich spektakulär. Ich schau mal hier, wo ich meine Kommentare in Großbuchstaben mit den vielen Rufzeichen gemacht habe. Das waren wirklich so die spektakulärsten Spots. Genau, Hedgesero macht auch was sehr Schönes. Mike Bailey ist auf der Leiter, und es hat irgendjemand anderer vorher zwischen dieser Leiter und der Ringecke so eine Leiterbrücke gebaut. Da liegt irgendwie Hedgesero drauf und macht quasi hier mit Mike Bailey auf der Leiterbrücke ein Surfboard. Das ist ja schon spektakulär. Mike Bailey schafft es irgendwie, sich aus diesem Surfboard zu befreien.
Das sah nicht gut aus.
Das Befreien oder das, was danach kam?
Das, was danach kam.
Das sah aus wie Potenzial für schwere Verletzung. Mike Bailey macht ja, das hat er bei der WXW ja über Jahre auch immer wieder gemacht, der hat ja diesen Moonsault aus dem Stand, der in dem Double Knee Drop endet. Und den hat er hier gemacht, quasi von der Leiter auf die Leiterbrücke auf Hedgesero.
Fast durch die Leiter.
der irgendwie noch versucht hat, hier sein, also vor allem das Leben von Mike Bailey zu retten, noch irgendwie gefangen, stabilisiert. Mike Bailey hat sich dann, glaube ich, noch irgendwie auch die Beine zwischen den einzelnen Sprossen eingehängt. Ich glaube, Hedge Zero hat auch wahrscheinlich Glück, dass er keinen gebrochenen Nacken hat. Also das war, ja, das war ein ziemlich, ziemlich wilder Spot. Was hat man dann noch? Wir hatten dann ziemlich gegen Ende hin, waren dann mehrere Tische rundherum. Da haben wir dann, ich glaube, die Bucks beide und Kevin Knight waren es, glaube ich, die jeweils dann noch vom Top Rope nach draußen hier durch die Tische Spots gesprungen.
Genau, und dann
noch
Brody King.
Und dann kam Brody King, da gab es auch noch eine Leiter, die war, glaube ich, zwischen Apron und den aufgestellten Ringstufen oder so. Mhm. Ja, und dann hat sich hier Mike Bailey geschnappt und hat dem sozusagen auch so eine Art Running Piledriver durch diese Leiter durchgegeben. Also das waren so, und ähnliche Spots hatten wir ganz, ganz viele, aber das waren, glaube ich, so die spektakulärsten, aber wir werden denen nicht gerecht, also man muss sie gesehen haben. Ja, im Endeffekt, wir hatten noch zwischendurch so ein kleines Abkommen zwischen der Don Callis Family und den Young Bucks, weil die ja in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet haben, wo die viermal gemeinsam waren. Dann haben natürlich die Bucks sie betrogen, haben mal, während die draußen irgendwie beschäftigt waren, haben die Bucks dann plötzlich eine Leiter aufgestellt, waren die natürlich nicht so begeistert. Ja, im Endeffekt hat, wie war es denn, Brody Lee, glaube ich, eine Leiter umgeworfen, wo die Bucks gerade drauf waren. Genau, das ist auch noch ein schöner Spot. Bandido steht am Top Rope, der macht ja teilweise auch diesen Power Slam, also diesen Moonsault, wo er quasi mit dem Gegner ja einen rückwärtigen Power Slam springt. Das hat er in dem Fall hier mit einer Leiter gemacht, die ihm Brody King gereicht hat. Das heißt, er hat mit einer Leiter, die er so quer über den Körper hält, einen Moonsault nach draußen gemacht. Auf die Callis Family, Brody King macht hier den Dive nach draußen, hat sozusagen die Young Bucks aus dem Spiel genommen. Ja, Mike Bailey war sowieso tot nach dem Spot von vorher. Und ja, Bandido holt dann quasi hier die Gürtel runter. Das heißt, Bandido behalten die Gürtel, super geiles Match. Young Bucks sind nach dem Match im Ring, sind sehr enttäuscht. Und ja, wer taucht auf?
Jack Perry.
Haben wir bei Being the Elite zuletzt schon angeteasert bekommen. Der ist plötzlich hier im Ring. Ja, die schauen den irgendwie an, sprechen irgendwie mit ihm. Es gibt einen Mittelfinger, es gibt einen Takedown gegen beide. Dann allerdings wieder, also die Don Callis Connection ist doch noch nicht ganz tot. Rocky Romero kommt in den Ring, attackiert hier Jack Perry, der ihn aber aus dem Ring wirft. Dann gibt es allerdings die Young Bucks, also 3-1. Double Superkick, und es soll hier den BTE-Trigger geben, aber Licht aus.
Licht aus, aber nicht direkt wieder Licht an.
Genau, Licht aus. Die Young Bucks können im Dunkeln nicht treffen mit dem BTE-Trigger.
Weil es ist einfach unmöglich. Man muss da einfrieren.
Genau.
Es geht nicht anders.
Jetzt wird hier mal ein Video gezeigt. Und zwar ist das hier Jack Perry, der, ja, Coffin Match haben wir gerade gesehen, irgendetwas ausgräbt in der Wüste. Auch einen Sarg oder irgendwas.
Das war ein Sarg, ja.
Genau, und mit dem Ding dann hinten an seinen Truck gebunden mal durch die Gegend fährt.
Ey, das sah so gut aus, ne? Also visuell sah das super aus.
Fantastisch gemachtes Video. Ja, und dann, also es geht auch weiter, Jack Perry ist daheim in seinem Labor, also was man halt so zu Hause hat als normaler Mensch. Und wir sehen hier, es liegt hier Killswitch, der reanimiert wird. Passt jetzt leider nicht ganz in die Geschichte, hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, wenn Killswitch auch hier erst wieder aufgetaucht. Das war wahrscheinlich der Plan erstmalig. Jetzt ist aber hier Nick Wayne ausgefallen und man hat Killswitch schon vor einem Monat zurückgebracht. Ja, Licht geht wieder an. Genau, vorher, bevor das Licht ausging, hat Jack Perry auch noch gegrinst. Also alles so, warum grinst der? Der kriegt ja hier zwei Knie ins Gesicht. Ja, und natürlich, es ist Killswitch, der im Ring ist, der den Young Bucks den Double Chokeslam verpasst, der dann auch seinen Killswitch Gürtel abnimmt, den ins Publikum wirft. Ich hoffe, er hat niemanden damit getroffen, weil das ist ein ziemliches Ding. Ja, und es ist natürlich hier der Luchasaurus wieder da, und es ist die große, ja, wieder Zusammenkehr zwischen dem Luchasaurus und Jack Perry, und es gibt natürlich auch hier Tarzan Boy und die Halle singt mit. Und ja, Jack Perry und Luchasaurus sind wieder da und werden wohl mit den Young Bucks fehlen.
Habe ich Bock drauf. Ich glaube, man hilft ihnen. Ich habe aber da auch einen Einwand. Eine Sorge. Weil die Kommentatoren hatten kurz gesagt, Jungle Boy, Jack Perry. Und Jungle Boy soll also nicht mehr als Name zurückkommen. Das finde ich fatal. Das wäre nicht
klug. Ich habe ihn jetzt hier sozusagen Red geconnt, immer als Killswitch bezeichnet. Sobald er irgendwo aufgetaucht ist, haben die Kommentatoren ihn sofort wieder Luchasaurus genannt, noch bevor er sozusagen hier den Killswitch-Namen wieder abgelegt hat, offiziell.
Aber ich sag mal so, die Fans haben ja auch nach ihm geschändet, bevor das Licht ausging.
Die Fans haben quasi das Lied schon gesungen, als er das erste Mal im Ring war. Ja, also der Heel-Run von Jack Paris, wobei finde ich fast ein bisschen schade. Ich hoffe, der wird weiterhin noch irgendwie coole Sachen
in seinem und das ist ein bisschen noch meine Hoffnung, weil diese Inszenierung von dem Trailer oder von diesem Video, das muss der Way to go sein für mich. Dass du halt weiterhin ihn seinen komischen Psycho-Truck geben lässt, dass er den benutzen kann, dass er auch weiterhin mit dem Outfit, was er jetzt hat, rauskommt, dass er eben nicht wieder zurückgeht, also nicht diese zwei Schritte zurück zu Jungle Boy, sondern dass er Jack Perry ist. Und Luchasaurus kann ja auch wirklich dieses quasi Monster aus dem Labor sein. Also das halt alles dieses, wie soll ich sagen, dieses dreckigere, kantigere, horrormäßigere, dass das erhalten bleibt, dass sie das nicht ablegen, sondern dass sie einfach sagen, okay, wir sind so Badass quasi, also so quasi cooler, würde ich sagen.
Er darf halt nicht wieder der alte Jungle Boy mit der Leoparden-Badehose werden.
Auch Luchasaurus, generell, die können die Musik behalten, aber dass sie halt einfach beim Auftritt wirklich so, ey, wir sind zwar die Guten, aber wir sind halt auch fies, dass sie auch wirklich Kante zeigen können.
In unserer Freizeit bauen wir uns aus Metall und Baumstämmen eigene Messer, die wir dann auch einsetzen, ich weiß es nicht.
Irgendwas, aber ich möchte auf jeden Fall so eine raue Seite erhalten haben. Und dann habe ich Bock, weil ich mag auch den Song. Absolut. Und ich finde, beide haben als Team funktioniert, haben super funktioniert. Ich bin auch froh für Luchasaurus, weil als Killswitch hat er gar nicht funktioniert für mich alleine. Braucht halt jemanden dabei. Und habe ich Bock drauf. Und mal ganz ehrlich, die Young Bucks können meiner Meinung nach keine schlechten Matches machen. Und mit den beiden zusammen Fäden, ja, Herrgott, das nehme ich sofort. Also das wäre eine Fäde, die ich mit Kusshand nehme. Und das, du weißt, das wären super Matches. Und hier ist die Überleitung zum 38 Minuten langen Main Event.
Ganz kurz vielleicht noch, weil ich es hier aufgeschrieben habe. Also wir haben schon gesagt, einerseits die Ankündigung von dem Six-Man mit mutmaßlich Orange Cassidy. Wir haben die Ankündigung bekommen, Tony Khan hat ein großes Announcement für Dynamite. Und wir haben vorhin ein Segment übersprungen, das passt aber hier auch gut rein, weil es sozusagen hier auch bei Dynamite zur Anwendung kommen wird. Es gab nämlich so einen Backstage-Clip aufgezeichnet nach dem letzten Dynamite von die Acclaimed am Parkplatz, die miteinander streiten, Jerry Lynn, der sozusagen hier wieder für Ordnung sorgt, Lexi Nair will sie irgendwie interviewen, wird weggeschickt. Und dann sagt Jerry Lynn quasi so, ihr zwei Pappnasen, jetzt reißt euch mal zusammen. Alle wissen, ihr seid besser, wenn ihr zusammen seid. Ich habe jetzt hier für Dynamite ein Match organisiert. Habe ich gesagt, was? Nein, machen wir nicht. Dann kommen wir einfach nicht hin. Er hat gesagt, das ist kein Problem. Wenn ihr nicht kommt, werdet ihr quasi ohne Bezahlung suspendiert. Also es liegt bei euch. Ja, haben sie weiterhin.
Man geht quasi denselben Weg wie bei Luchasaurus und Jack Perry, dass man merkt, alleine klappt es nicht. Wieder zurück.
Genau, also die beiden, sozusagen Vorschau auf Dynamite, Six-Man mit Rückkehr, Orange Cassidy, Acclaimed-Match in irgendeiner Form gegen wen auch immer und Tony Khan. Announcement. Damit haben wir sozusagen hier die administrative Arbeit erledigt und ja, Finale Hangman versus Kyle Fletcher, AEW Men's World Title. Das ist ja auch ganz wichtig, auch dem Hangman mittlerweile zu sagen, weil er sagt, die Titel sollten eigentlich gleichgestellt werden. Es gibt nicht den einen World Title, es gibt den der Männer und den der Frauen. Ja, und das Match ging, so viel können wir vorausschicken, tatsächlich 38 Minuten und hat tatsächlich ja, knapp begonnen. Also ich habe dann live geguckt und bin so gegen knapp nach eins heimgekommen und habe dann mir gedacht, na, ich drehe mal parallel. Also ich gucke mal, wie viel kann ich noch vom Pay-Per-View hier von AEW weiter gucken und wie sieht's denn gerade bei WrestlePalooza aus, weil da ist es ja auch schon losgegangen. Und es war relativ interessant, weil das Brock Lesnar-John Cena-Match ist ziemlich genau gleichzeitig mit diesem Match haben die Entrances begonnen. Und ich habe dann tatsächlich diese zwei Matches so parallel laufen gehabt. Und das Interessante war so, also ich glaube, als irgendwie die bei der WWE gerade dann mit den Entrances und dem ganzen Gedöns fertig war, waren wir hier schon irgendwie beim zweiten Highspot. Und Tony Khan hat halt gesagt, also der WWE versaue ich ein bisschen hier ihren Pay-Per-View und wir machen hier noch eine Stunde Head-to-Head. Und deswegen gab es hier auch, oder war wohl mit ein Grund für ein 38-Minuten-Main-Event. Und ich muss halt sagen, das war halt 38 Minuten wie ein G1 oder Tokyo Dome Finale teilweise. Das habe ich beim anderen Match vorhin schon gesagt, das ja teilweise langsam begonnen hat und gegen Ende hin halt, ist zumindest meine Meinung, unglaublich gut gewesen ist, mit halt ja sehr, sehr vielen großen Spots aneinandergereiht. Also sag mal, eines Titelmatches im Jahr 2025 durchaus würdig.
Ich fasse mich bei dem Match, glaube ich, relativ kurz.
Dir war es zu lang, oder?
Es hatte mehrere Probleme. Das habe ich aber schon in der Preview gesagt. Du hast halt hier genau dasselbe wie bei Mercedes Moné. Du hast eine Ansetzung, wo du weißt, es wird nichts passieren. Es ist unmöglich, weil du auch noch Adam Page hast, wo du weißt, den musst du erstmal etablieren als Champion. Und Kyle Fletcher ist gar nicht aufgebaut dafür. Ich verstehe, wie die es erklärt haben, haben sie es gut erklärt. Dennoch hast du halt auch bei der Crowd gemerkt, kein Mensch ist in dieses Match gegangen, hat gedacht, ah, vielleicht passiert es ja doch. Meine Hoffnung war, vielleicht kriegen sie es hin, dass ich irgendwann mal denke, so, ah, die werden es nicht wirklich machen, oder doch? Das war so meine Hoffnung. So, aber das Problem ist dann halt einfach, und das muss man subjektiv wieder von mir einfach ansprechen, du hast diese Ansetzung, du hast einen sehr langen Abend und dann startest du in dieses Match. Die beiden sind Könner, aber die ersten 20 Minuten waren echt langsam. Und uiuiuiui, ich hatte Probleme reinzukommen, aber die Crowd auch. Du hast ein Main-Event gehabt, wo Totenstille war erstmal. Und ich konnte es verstehen, weil ich war auch ausgelaugt. Ich war einfach nur so, ja, Spannung kann ich eh nicht haben, weil es steht ja schon fest, wer gewinnt. Also müsst ihr mich halt eigentlich mit dem Wrestlerischen unterhalten und abholen, weil sonst klappt es nicht. Storyline wird nicht funktionieren, weil ich weiß ja, wer gewinnt. Und diese ersten 20 Minuten waren einfach viel, viel zu lang, unnötig, langsam. Alles, was dann so danach kam, so ab Minute 25, war unfassbar beeindruckend, schnell, Pacing, Impact, alles da. Sie können es ja. Du kannst natürlich kein 38-Minuten-Match so super schnell wresteln von Anfang bis zum Ende. Deswegen macht es Sinn. Aber mich als Zuschauer hat es halt massiv gestört, weil ich eben durch dieses Predicten, dass ich sagen kann, ich weiß, wer gewinnt, eh schon keine Spannung hatte, musste ich mich echt durchbeißen, bis ich an diesen Punkt komme, wegen, okay, jetzt kommen die Konter.
Ja, also ich sag mal so, ich bin auch, also ich war mit so 99,999% sicher, dass das hier kein Titelwechsel wird. Für mich war halt wirklich der Aufbau wie bei einem großen Japan-World-Title-Match. Und was man aber meiner Meinung nach jetzt geschafft hat, und ich glaube, das war in Wahrheit auch Sinn der Übung, für mich ist halt ein Kyle Fletcher jetzt eindeutig als Main-Eventer etabliert. Ja. Also den kannst du ab jetzt jederzeit in jeden Main-Event stellen. Und der ist glaubhaft. Und man hat, also wie gesagt...
Man hat ja auch eine Match-Story erzählt, muss man auch sagen.
Ja, dass ja, halt das wollte ich gerade sagen. Also wir werden jetzt hier nicht 38 Minuten Spot für Spot machen. Es waren ein paar wilde Dinge dabei. In Wahrheit, und das war eben das, was man gemacht hat. Wir hatten bei Dynamite zuletzt ja diesen Brainbuster nach draußen durch den Tisch. Und dadurch war jetzt die Geschichte mit, ja, der Nacken von Adam Page ist angeschlagen, der geht hier sozusagen verletzt ins Match hinein. Auf der anderen Seite, Don Callis Family darf nicht eingreifen, sonst sofort DQ und auch TNT-Title weg. Und jetzt hat man mal hier wirklich begonnen mit der Jüngere, der Stärkere, der Athletischere, Kyle Fletcher, dominiert mal und geht auf den Nacken. Wir hatten auch dieses Kinesio-Tape da im Nacken und im Schulterbereich. Und dann hat man sehr schnell auch erzählt, die Geschichte mit, und auch da wieder, also Danielson und Don Callis am Kommentar und auch die anderen am Kommentar, das ist halt unglaublicher Mehrwert auch zum Zuschauen, weil der erzählt dir dann, du hast plötzlich dann so, hey, hat er gerade mit der linken Hand zugeschlagen? Der ist eigentlich Rechtshänder. Das heißt, und Don Callis sofort, das ist gut für uns, weil das heißt, das zeigt einfach, seine rechte Hand funktioniert nicht so gut. Jetzt schlägt er mit links, aber... Der ist natürlich ein Rechtshänder. Die ganze Muscle Memory ist auf Aktionen mit rechts. Das heißt, der muss jetzt bei jeder Aktion kurz nachdenken, wie er die schlägt, von welcher Seite er das macht. Das bringt uns, das bringt Kyle Fletcher einen strategischen Vorteil, weil dadurch gewinnt er da und dort mal eine Sekunde Zeit. Also die haben das wirklich fantastisch gemacht. Und natürlich, es gab Aktionen auf den Nacken. Es gab dann DDTs, es gab Brainbusters, es gab draußen entsprechende Spots. Es gab der Hangman, der den Orihara Moonsault zum ersten Mal zeigen wird, aber dann doch ein bisschen zögert, an den Nacken greift und auch da wieder, dann bekommt Kyle Fletcher genau diese Sekunde, die er braucht, um ihn da runterzuwerfen. Don Callis sagt dann auch irgendwann so Richtung Bryan Danielson so, ich sehe, du kennst das und ich habe gesehen, du hast da hier unbewusst öfter mal selber an deinen Nacken gegriffen, weil du kennst, Danielson sagt, ja, das waren die letzten 6 Monate meiner Karriere, war genau das, jeden Abend dieses Tape hier rauf. Und ja, ich weiß gerade, wie es dem Hangman geht. Ich fühle da mit dem. Ich kann mich da reinversetzen. Ich bin da empathisch. Also allein auf der Kommentarspur haben die wahrscheinlich das Match nochmal verbessert. Ja, was haben wir sehr, das war schon, ich glaube, im letzten Drittel vom Match. Draußen, dieser kleine Bereich da rechts, wo der Ringsprecher und die Timekeeper sitzen, neben den Announcern, da steht ein Tisch. Kyle Fletcher stellt sich da einen Stuhl hin, schnappt sich den Hangman und es gibt dann wirklich in diesem kleinen, engen Bereich einen Brainbuster durch diesen Tisch dort durch. Also das war eine ziemlich wilde Geschichte und ja, wie gesagt, also das ganze Match müssen wir nicht durchgehen, vielleicht zur Endsequenz oder Buckshot Lariat soll es dann geben gegen Ende hin. Kyle Fletcher ist aber so fertig und wir haben das öfter schon gesehen, dass jemand sozusagen hier zusammenbricht und dadurch geht ein Move ins Leere. Das war vom Timing hier halt auch fantastisch, weil der Hangman ist in der Luft, macht hier seinen Buckshot und genau in der Zehntelsekunde bricht quasi Kyle Fletcher zusammen und der Move geht ins Leere. Dann sind sie mal und Hangman hat aber so einen Schwung mitgenommen, dass der auch mal hier am Boden ist bis 9. Und dann natürlich hier Adam Page will seinen Freund Kenny Omega rächen. Das heißt, es gibt die Fingergeste, es gibt den V-Trigger in den Seilen, es soll den One-Winged Angel geben. Kyle kommt weg, gibt einen Superkick, dann gibt es ein Dead-Eye. 2,9. Also wir haben dann wirklich gegen Ende hin, dann Kyle hingegen kommt plötzlich mit einer Hidden Blade, also von seinem Mentor, von Will Ospreay, soll einen Stormbreaker geben, da auch wieder Page kommt raus, gibt ein Made in Japan, da wieder ein Nearfall, noch ein Buckshot wird in ein Small Package gecountert, auch wieder ein Nearfall, dann soll ein Brainbuster geben, geht nicht, O'Connor Roll, Buckshot geht auch nicht geben. Kyle Fletcher kann den Brainbuster zeigen. Also Match ist gelaufen und Kyle Fletcher hat gewonnen. Nein, hat er nicht. 2,9. Und ja, also das war so eine absolut fantastische Sequenz. Und dann hat man halt, finde ich, am Schluss auch nochmal sehr schöne Geschichte erzählt. Weil statt dass Kyle Fletcher dann sagt, fuck it, ich nehme den Typen jetzt hoch, der kriegt jetzt noch einen Brainbuster und noch einen Brainbuster und ich hole mir jetzt den Titel. Kyle Fletcher ist noch jung, Kyle Fletcher ist unerfahren, Kyle Fletcher ist frustriert. Das heißt, der ist angepisst, der macht so diese Kicks gegen den Kopf von Adam Page und komm, ja, steh auf.
Wo die Kommentatoren ja schon sagen, ey, das ist keine gute Idee.
Ja, genau, so los, mach das nicht. Ja, ja, und dann, der Hangman ist aber fertig. Also den Kickout hat er noch in sich, sonst hat er nichts mehr. Und Kyle macht aber den Sack nicht zu. Der sagt so, jetzt bin ich wie eine Katze mit einer Maus. So, ich habe dich quasi eh schon, ich kann dich jederzeit umbringen, wenn ich will. Ich spiele jetzt ein bisschen mit dir. Hangman bringt nichts mehr. Der macht ein paar Schläge, die haben, da ist keine Power dahinter. Wird mit einer Lariat umgekickt. Und dann, was macht Kyle Fletcher? Holt, sagt, oh, jetzt montiere ich noch hier einen Turnbuckle ab. Und das, ja, wird ihm halt, der Kopf von Hangman ist hier im Turnbuckle. Es gibt hier kein Polster, es gibt hier nichts nach. Der Kopf liegt am blanken Stahl. Es gibt ja noch einen Kick in den Nacken. Das heißt, der Nacken vom Hangman ist durch. Der hängt eigentlich nur mehr am seidenen Faden. Ja, und dann sagt Kyle, naja, normaler Brainbuster reicht mir nicht. Jetzt machen wir hier einen Top-Rope-Brainbuster. Und das wird ihm halt, also sozusagen die Arroganz wird ihm zum Verhängnis. Es gibt einen Headbutt vom Hangman. Kyle fällt runter, fällt aber genau in diesen Exposed Turnbuckle hinein, den er ja selber zu verantworten hat. Ja, es gibt einen Dead Eye vom zweiten Seil, es gibt den Buckshot und der Hangman als erfahrener Wrestler und der noch irgendwie seine letzten Reserven mobilisieren kann, besiegt den eigentlich jüngeren, eigentlich besseren, eigentlich dominanteren Gegner. Und für mich ist das halt die Geschichte, die du da erzählen kannst mit, also Kyle Fletcher ab sofort Main Eventer und auch ernstzunehmender Main Eventer. Und wenn der sozusagen hier seinen jugendlichen Frust in den Griff bekommt, dann auch zukünftiger World Champion irgendwann.
Ja, das wird ja so oder so. Also muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, kein AEW-Fan wird sagen, dem gehört nicht die Zukunft, sondern doch, das ist der Mann für die Zukunft. Der hat sich ja unfassbar gemacht seit seinem Singles One. Nicht nur körperlich, auch am Mikrofon ist er richtig gut geworden. Die Matches sind eh wahnsinnig stark. Und auch hier wieder, wie gesagt, also ich habe anfangs gemeckert, weil halt durch die Ansetzung des Anfangs diesen langsamen Wrestling-Stil, logischerweise bei 38 Minuten gab. Möchte aber nicht unter den Tisch kehren, dass ich wirklich diese letzten 20 Minuten waren der Hammer. Also die waren richtig, richtig stark. Und die Geschichte, die erzählt wurde, die hat auch durchgehend Sinn gemacht. Und beide haben auch die Geschichte durchgehend weitererzählt. Und beim Finish bin ich halt bei dir. Du hast halt das Match genutzt, um Kyle Fletcher als Main-Event-Kandidaten oder Material zumindest zu etablieren. Sie ja auch nach dem Match, wo ja auch Adam Page dann noch zu Kyle Fletcher hingeht, was Don Callis gar nicht so toll findet, aber quasi so ein bisschen Respektzollung nach dem Motto, ja, war knapp, aber war gut. War nicht schlecht.
Genau. Ja, und jetzt sind wir hier, jetzt haben wir hier gerade die 2-Stunden-Marke geknackt, also zumindest vor dem Schnitt. Schauen wir mal, wie viel man vielleicht noch ein paar Sekunden rausholen kann, aber. Wir müssen Feierabend machen, das heißt, ja, wie gehst du aus dem Abend raus? Wie ist dein Fazit? Wie hat es dir gefallen? Wie sind die Bananen und wo geht die Reise hin mit der
Etappe? Okay, ich mache das ganz schnell. Kickoff-Show heftig, bewerte ich aber nicht, weil ich bewerte nur die Main-Card. Cope und Christian und FDA war ein fantastischer Opener. Eddie Kingston, emotional schön. Wrestlerisch, Busco, MJF fand ich bombastisch stark. The Demand und Hurt Syndicate fand ich richtig gut. Monet, Rio habe ich null gebraucht. Das muss echt nicht sein. Das Triple Threat, ein Triple Threat, das Three-Way-Match mit Okada, Takeshita und Dorada. Unfassbar stark, unterhaltsam. Spektakulär. Moxley, Darby Allin, blödes Finish für mich, aber es macht alles Sinn. Brutalität hat gestimmt, Storytelling hat gestimmt. Der Four-Way der Frauen, für mich emotional Katastrophe. Wrestling mag das ja nett sein, aber es war auch zu kurz. Und nee, das war ein absoluter Downer. Dafür Leitermatch, richtig stark. Main Event, anfangs für mich sehr zäh, aber danach die zweite Phase brutal stark. So. Der Meckerkopf ist halt nur am Meckern. Weil dann holt er weiter aus. Wenn ich aber jetzt durchgehe, habe ich sehr, sehr viel gutes Wrestling gesehen. Und es ist mal wieder so, wie ich in der Preview vorausgesagt habe, so, egal wie schlecht der Aufbau ist, meistens liefert AEW dann ab beim Pay-Per-View. Ist hier wieder der Fall. Allerdings mit Abstrichen, die sehr stark sind. Und ich nehme zwei Abstriche. Normalerweise würde ich wahrscheinlich sagen, 6,5, 7 Bananen würde ich geben. Weil ich fand das ein wahnsinnig guter Event. Nee, eigentlich, ich würde 7 geben. Also Sarah war auch total begeistert. Also sage ich, wegen Sarah gebe ich normalerweise 7. Ich gebe aber zweimal Abzug. Und zwar rein persönlich. Nummer 1, es ist mir zu viel Wrestling. 14 Matches, 6 Stunden, inklusive Kickoff-Show. Das ist zu viel. Das kann ich auch nicht. Ich bin zu alt, ich bin zu müde. Gib einen halben Punkt Abzug, weil ich finde, du hast einfach Matches auf der Card, die hättest du nicht haben müssen dort. Und streich die, dann ist das richtig rundes Ding, aber es ist mir einfach zu lang. Und Nummer 2 ist einfach der Abzug, den ich gebe bei den Frauenmatches in der Main Card. Beide hatten keinen Aufbau. Beide waren sinnfrei, so gesehen, von der Spannung her. Umso überraschender, dass bei einem Match sogar der Titel gewechselt ist. Womit halt keiner vorher vorhergesagt hat. Das kannst du eigentlich nicht bringen. Das ist für mich emotional einfach nicht gut. Deswegen 2 mal 0,5 Abzug gibt 6 Bananen.
Okay, ich gehe jetzt in die andere Richtung und ich erkläre es auch. Also ich gebe sozusagen zu den Matches noch was dazu, warum. Und ich bin da vielleicht jetzt ein bisschen parteiisch und ich glaube, du weißt das auch. Also wir haben da teilweise auch ein bisschen Feedback ja bekommen zuletzt in unseren internen Chats, dass ich teilweise sehr negativ war. Und ich muss echt sagen, ich habe es auch ein bisschen durchklingen lassen im Produkt. Wenn ich jetzt wirklich hier Wrestling als die zwei Großen betrachte, WWE oder TKO und AEW. Also ganz kurz vielleicht das einzige Match, das ich wrestlerisch nicht gut fand auf der Maincard, das war hier Eddie Kingston und Big Bill, haben wir ausführlich besprochen, warum. Alles andere war für mich wrestlerisch im Ring gut bis sehr gut, bis ja die letzten 3 Matches für mich eigentlich absolut fantastisch. Und ich muss jetzt dazu sagen, das ist auch das, wo ich im Moment für mich einfach sehr starken Wert drauf lege, weil mich frustriert gerade die US-Politik, mich frustriert gerade, was bei TKO abgeht, es überrascht mich alles nicht. Ich bin normalerweise sehr analytisch, ich kann es gut trennen, aber mich nervt gerade, wie sehr man gerade sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und auf der einen Seite, die WWE ist für mich halt gerade sehr, sehr stark dieses, wir machen alles Gewinnmaximierung über alles und die Fans, ja, die sind Beiwerk. Die dürfen sich das Ganze angucken, die dürfen da zahlen. Aber was sie wollen, ist uns eigentlich egal. Und ich sehe AEW derzeit wirklich sehr stark und auch mit so einer Show als Gegenmodell, weil bist du immer so der sehr emotionale Part und ich immer der analytische. Und ich bin jetzt mal ein bisschen emotional und sage, für mich als Wrestling-Fan im Moment, gerade so in den letzten Wochen, wo ich sehr frustriert bin, will ich eigentlich ein Wrestling-Produkt sehen, wo ich, und ich weiß, 5 Stunden sind lang und ich habe es wirklich, ich habe es jetzt an einem Vormittag nochmal durchgeknallt. Aber für mich ist es im Moment so, wenn ich vor einer Show sitze und eigentlich 5 Stunden lang fast aus dem Grinsen nicht rauskomme, weil ich einfach für mich geiles Wrestling-Produkt sehe, dann macht das auch was mit mir und dann will ich das eigentlich belohnen. Und jetzt ist, möglicherweise gibt es, ich weiß, es gab zuletzt wieder Feedback, so, ja, Markus ist da so sehr AEW-Fan und sieht es nicht dunkel. Ich sehe das auch kritisch und ich glaube, wir haben jetzt sehr ausführlich gesagt, wo es auch in den Storylines, in den Plots Löcher gibt, aber nichtsdestotrotz, für mich war das gerade, das war eine Show, die war für mich Seelenbalsam, weil ich habe mich da hingesetzt und habe 5 Stunden lang geiles Wrestling gesehen und habe gedacht, ja, das ist mein Ding. Also ich, in der Hinsicht bin ich vielleicht ein Sicko, aber ich bekomme hier einen bunten Blumenstrauß an Wrestling, ich bekomme Deathmatch-Zeugs, ich bekomme technisch tolles Wrestling, ich bekomme Frauen, ich bekomme Männer, ich bekomme einen Japan-Style-Main-Event, ich bekomme ein verrücktes Leitermatch. Leute setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, um mich zu unterhalten. Und ich gehe tatsächlich her und sage, für mich persönlich, so wie ich Freude an dieser Show hatte, als ich sie geguckt habe, ist es für mich eine 7,5. Und ich gehe jetzt komplett in die andere Richtung als
Oha.
Du. Einfach, weil es mich wirklich, ich bin heute tatsächlich richtig, richtig gut drauf, weil ich den Tag mit richtig gutem Wrestling begonnen habe.
Aber Moment, du bist ja nicht komplett andere Richtung, weil eigentlich ohne die Abzüge hätte ich auch eine 7 gegeben. Also,
genau. Also ich hätte eine 7 gegeben, aber ich werfe jetzt noch diesen halben Punkt drauf, weil ich einfach richtig Freude hatte daran, was ich hier gesehen habe.
Ja, das war alles gut. umso interessanter. Es gibt dieses Mal keine Parole. Ich bin zu müde. Du bist auch zu müde wahrscheinlich dafür. Was aber trotzdem nett wäre, wer bis hierhin hingehört hat, anstatt eine Parole reinzuschreiben, schreibt mal bitte in den Kommentaren bei YouTube einfach hingehen, auch wenn ihr bei Spotify das hört, bitte kurz da reingehen. Einfach mal eure Wertung rein. Und zwar die Gesamtwertung. Ihr müsst nichts dazu erklären. Ihr könnt es natürlich, aber einfach mal sagen.
Auf der Headlock 8-Bananen-Skala.
Genau. 8 Bananen ist das absolute Maximum, die Perfektion.
Mit 0,5 Abstufung. Also irgendwas zwischen 0 und 8, jeweils mit einem ganze oder halbe Zahlen sind erlaubt.
Genau. Einfach mal reinschreiben. Dann gucken wir am Ende, was ist denn der Durchschnitt geworden. Und ich bin da echt gespannt.
Ja. Aber ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Scrum, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es mir durchgelesen. Es ist tatsächlich nichts unglaublich Spannendes gesagt worden. Also wir haben weder hier die große WrestleMania 2027 Gegenveranstaltung noch sonst irgendwas. Also wir werden es vielleicht im Magazin nächste Woche, wenn es irgendwas Spannendes passiert, noch kurz ansprechen. Aber ich glaube, den Scrum können wir uns tatsächlich sparen. Da war nichts dabei, worüber wir jetzt noch reden müssten. Das heißt, ich glaube, ja, Deckel drauf und Wrestlepalooza Review kommt heute auch noch. Das heißt, ihr habt, glaube ich, sehr viel zu hören.
Oh ja.
Ja. Danke für den Support. Danke für eure Zeit. Viel Spaß am Wrestling, egal mit welchem Produkt. Und ja, sagt uns, wie ihr die Show gefunden habt.
Alles gleich. Wir haben es geschafft. Tschüss.
Ciao.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.